Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nummer 166 und es ist die Frohes Neues Jahr Episode. Niki Boy und ich saßen das erste Mal in 2026 vor dem Mikro. Ich hoffe, ihr seid alle richtig gut reingekommen, seid hochmotiviert, angespitzt für ein tolles, schnelles Jahr und vor allem gesundes Jahr 2026. Niki Boy, du wirst gleich erzählen, wie du wie du das alte Jahr verlassen hast und ins neue Jahr gehumpelt bist. So kann man es eigentlich sagen, oder?
Perfekt zusammengefasst. Nichts mehr will ich gar nicht verraten. Kommt direkt am Anfang. Es war auf jeden Fall einfach nur richtig spaßig. Und dann am Ende haben wir natürlich nochmal so ein bisschen das Jahr sportlich rekapituliert. Und am Ende gibt es nochmal natürlich eine Coach-Empfehlung für 2026, wie ihr mit den Kohlenhydraten umzugehen habt. Und wie Nils das damals gemacht habt. Und dann könnt ihr euch entscheiden, was der bessere Weg ist. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in die Werbung, die auch zum Thema Kohlenhydrate passt. Und dann geht's mit dem Podcast los.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Da sind wir drin im Triathlon-Chat. Die erste Version, wollte ich gerade sagen. Die erste Episode heißt es natürlich, Nils. 2026. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und habt euch beim Silvesterlauf nochmal ordentlich eingeschenkt, zumindest viele von euch. Ich habe es auf jeden Fall getan und Nils, bevor wir anfangen, kann dir eins sagen. Ich habe Muskelkater, als hätte ich die übelsten Kniebeuge gemacht. Habe ich aber nicht.
Weil es bergab ging oder weil du so maximal getapert hast?
Ich habe maximal getapert. Es war auch gut für Kilometer. Ja, ich würd nicht sagen bis Kilometer 1, aber bis 800 Meter lief es perfekt. Und ab da musste ich kämpfen.
Erstmal noch auch von meiner Seite frohes neues Jahr. Auch an dich, Niki Boy. Wir sehen uns jetzt ja auch das erste Mal dieses Jahr. Ich bin ja hier im hohen Norden, werde ich gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und ich dachte eigentlich, als ich diesen Knall gehört habe, dass hier schon geböllert wurde. Als du an der 800-Meter-Markierung vorbei bist beim, was war es, der Bonner Silvesterlauf
oder was war's? Ja. Nee, ich bin gar nicht so explodiert. Es war echt geil. Also ich wusste ja, seit dem letzten Lauf lief das Training jetzt, ich sag mal, suboptimal. Ich war ja, hatte ich ja erzählt, on-off krank. Das war auch dann der Grund mit dem, was so den Final Kicker gegeben hat für dieses Project. No Time eigentlich, habe ich ja ausführlich erzählt drüber im Podcast. Und ich wusste gar nicht, wie viel ich gelaufen bin seit dem letzten Lauf. Strati ist auch mitgerannt. Der hat das dann auf Strava recherchiert für mich und hat gesagt, du warst zweimal laufen in den 5 Wochen.
Niki, mal ganz kurz, da muss ich einhaken, sagen wir, wie es ist. Du hast dich so überrascht bei dem Lauf, bei dem ersten, dass du gesagt hast, okay, reicht, ich brauche nicht mehr trainieren.
Ja, ich wollte eigentlich das Rot-Tapern.
Laufform ist da. Ich kann mich zurücklehnen, kann die Feiertage genießen. Ich brauche nicht mehr zu trainieren.
Ja, also die Feiertage genossen habe ich auf jeden Fall. Das spielt auch noch eine Rolle in dem ganzen Ding. Und ich war so morgens schon zu Jana. Also kennst du das, wenn du so einen Wettkampf oder einen Lauf hast, aber den halt so gar nicht ernst nimmst? So, dann fiel mir so 10 Minuten vor Abfahrt ein, ich muss ja noch irgendwie Carbon-Schuhe mitnehmen und nicht nur die lange Hose, sondern vielleicht laufe ich auch in einer kurzen Hose. Wäre gut, wenn ich noch eine Tight mitnehme oder vielleicht schon mal drunter ziehe. War schon so dick eingepackt und also wirklich so gar nicht vorbereitet. Und dann so, meine Laufuhr. Akku natürlich leer, Ladegerät mitgenommen, noch so im Auto auf dem Weg dahin angeschlossen. Das ist natürlich vom Akku her, also es hat gerade so gereicht, sagen wir es mal so, aber es war so alles last minute. Und ich habe Jana schon 10-mal gedacht, ich mache einfach locker. Also ich laufe irgendwie dann schon schnell, aber halt, nicht jetzt irgendwie wettkampfmäßig, sondern ich laufe dann halt 4:15 bis 4:30 so. Ne, das ist für meine aktuelle Form immer noch anstrengend auf jeden Fall. Aber es ist dann so eine schöne Trainingspace, sag ich mal. Keine Ahnung, irgendwas so unterschwellig ein bisschen. Gerade so. Sweet Spot wäre es wahrscheinlich gewesen auf dem Rad. So habe ich mir das überlegt. Und dann am Start kam natürlich Strati an, Lea an. Dann bin ich mich mit Strati eingelaufen und dann habe ich mir vier Sicherheitsnadeln in die Startnummer gerammt. Und dann am Start Lea auch so, pace du dann wieder? Ich so, nee, ich mache heute locker. Ich laufe nicht schneller als 4er-Schnitt. Und dann, pum, Startschuss, laufen wir raus. Ich natürlich direkt hinten bei Lea an den Füßen. Erster Kilometer 3:45. Da war die Entscheidung schon wieder gefallen. Aber ich habe da schon gemerkt, 3,45 fühlt sich nicht so an wie letzte Mal, wo ich bei 3,30 dann bremsen musste, damit wir langsamer laufen. Sondern 3,45 fühlt sich auch an wie 3,45 oder vielleicht besser wie 3,30 beim letzten Mal sich hätten anfühlen müssen. Und habe dann aber Lea auch sofort schon bei wirklich 800 Meter laufen lassen und bin halt so, habe da gesagt, ich laufe mein Tempo und bin dann wirklich so Wettkampftempo gelaufen, aber halt so gefühlt einen Gang habe ich runtergeschaltet. Weißt du, so wie so ein Halbmarathon-Ding. Und ich habe dann aber gemerkt, ich werde dann immer konstant von ein paar Leuten überholt und habe dann mir aber immer gedacht, ja, du bist ja eh nicht in Form und ist völlig okay. Und bin dann auch in so einen Trott reingekommen, weißt du? Es waren so 3,45, 3,50, 3,55.
Aber immer noch unter 4.
4,0, 4,03, 4,06. Und dann waren wir irgendwann bei Kilometer 5 und da stand dann Nick Heim, der Sieger vom Bonn-Triathlon am Streckenrand. Und mich hatte gerade einer überholt. Und der war so perfekte Pace, habe ich mich drangehängt. Und dann rief Nick Heim mir so zu: Staggi, jetzt lass dich aber nicht von meinem Vater abziehen. Und das hat mir dann nochmal gute Motivation gegeben. Da bin ich an Nick Heims Vater drangeblieben. Und dann kam noch so ein anderer von hinten, der schneller war. Da habe ich mich dann drangehängt und bin wieder ein bisschen weggelaufen. Und ab da war ich dann so richtig drin im Wettkampf. Es war viel zu hart. Ich wollte so eigentlich gar nicht laufen und es war wirklich richtig, richtig doll Wettkampf-Pace und ich war komplett am Limit. Und dann habe ich irgendwann so bei Kilometer 7,5, ich habe so das Achterschild schon gesehen, auf die Uhr geguckt, ein bisschen hochgerechnet. Na fuck, wenn du jetzt so 3,50 läufst, dann kannst du noch unter 40 laufen. Und dann dachte ich, eigentlich unter 4er Schnitt, das wäre schon cool. Und dann habe ich die Füße nochmal in die Hand genommen und habe wirklich da die 2 Kilometer nochmal, also ich wurde trotzdem weiter überholt die ganze Zeit, ne? Ich bin nach hinten durchgereicht worden, aber ich habe wirklich alles rausgeholt, was noch drin war und bin die letzten 2 Kilometer wirklich nochmal 3,50 gelaufen und dann bin ich, glaube ich, mit 39, 42, 39, 43 oder sowas ins Ziel gekommen.
Und da hast du ja noch Luft.
Ja, und das war richtig geil. Das war dann, ich habe mich so ein bisschen, also ich weiß nicht, meine Uhr oder ich mich verrechnet habe, weil ich am Limit war, wahrscheinlich Zweiteres. Aber es war geil. Also nochmal unter 40. Hab gesehen, okay, das war jetzt viel, viel härter, als ich dachte, aber es hat richtig Bock gemacht. Ich habe einen Wettkampf geraced, obwohl ich locker machen wollte. Unter 40, für das Training, was ich gemacht habe, mega happy gewesen. Aber Alter, ich hab richtig Tonus. Ich bin heute Morgen die Treppe nicht runtergekommen. Das ist so krass. Also wirklich aber, so, als wenn du das erste Mal seit einem Jahr Krafttraining gemacht hast, aber viel zu doll und irgendwie 6 verschiedene Übungen für die Beine. So fühle ich mich.
Aber warum ist der Nick denn nicht selber mitgelaufen? Heißt er nicht Mende und nicht Heim? Warum sagst du Heim?
Ach ja, Nick Mende. Mende. Ach Gott.
Nick Mende. Nicky Boy, du bist immer noch in Lost in Space verloren.
Ja.
Du bist
verloren. Es gibt auch einen Nick Heim, das ist das Problem. Es gibt zu viele.
Nee, das war aber Nick Mende. Den Bonn-Triathlon hat Nick Mende gewonnen.
Jetzt blamierst du dich gerade. Ich hab's selber schon gerade gesagt. Emde.
Emde, ja. Emde.
Wir zwei, ey. Oh Mann, natürlich. Nick
aber immerhin ist mir aufgefallen, dass er nicht Heim heißt.
Das ja, ist das schon, ist gut.
Der Kerl ist ja auch. Aber wieso ist er nicht selber mitgelaufen? Hast du das geklärt?
Das habe ich nicht geklärt.
Es gibt keine Entschuldigung, Silvesterläufe nicht zu laufen.
Das habe ich nicht
geklärt. Also wie es dir geht, es ja nahezu allen. Also einmal muss man sagen, dass tatsächlich gerade auch wieder täglich grüßt das Murmeltier, sehr viele krank sind. Bitte, Leute, wir sagen es jedes Mal, aber wir sagen es auch diesmal noch, kuriert es aus. Es ist gerade wieder super hartnäckig, so wie Nicky Boy ja auch wirklich jetzt länger krank war, startet auch nicht gleich wieder mit dem Wettkampf. Also auch da muss man sagen, das ist nicht die schlauste Variante. Auch das sorgt natürlich dafür, dass der Muskelkater dann schlimmer ist, weil man halt in den Phasen, wo man erkältet ist, auch einen erhöhten Mikronährstoffbedarf hat. Und den hat Nicky Boy, ich weiß nicht, ob du ihn ausgeglichen hast, kannst du später nochmal erzählen, aber so wie ich dich kenne.
Alles
klar, auch. Dann ist halt auch noch, Weihnachten, kommt dann auch noch dazu. Deswegen sind gerade extrem viele angenockt und jetzt kommen die Neujahrsvorsätze, man sagt, oh nee, 2026 soll mein Jahr werden. Kuriert das aus. Und wenn ihr jetzt noch 1-2 Tage länger auf dem Sofa sitzen bleibt, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Die in deiner Position waren, weil das ist wirklich so sympathisch, als du mir geschrieben hast, weil deswegen wollte ich sagen, wegen des Namens eben, dass du verloren bist in Lost in Space, weil wir ja geschrieben haben, wann du oder wann wir den Podcast aufnehmen.
Oh, stimmt. Aber,
Und dann war natürlich klar, nicht Silvester und auch nicht 1.1., und dann hast du aber immer, nee, und dann ja Neujahr, wir wollen halt auch bei Freunden, es geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wieso, Freitag ist doch der zweite. Und du so, hä? Ach ja, stimmt, ich bin ja noch im Dezember festgehangen.
Ich habe wirklich so, mal über die Weihnachtstage nichts gemacht.
Mega.
Seit einer ganz langen Zeit. Und das war richtig geil. Also jetzt dann auch wieder die E-Mails aufzumachen, das war so, was normal so wirklich in Fleisch und Blut übergeht, was so wirklich eine Routine ist, ne? Was du einfach jeden Tag machst. Das war so, es war so wie, als wenn du zum Training gehst, aber keinen Bock hast. Und das, da habe ich gemerkt, okay, das war mal nötig, dass ich das gemacht habe. Und das war richtig geil. Und deswegen war ich,
aber wann
ich war
hast
wirklich
du denn
komplett lost. Ich wusste, ich habe Jana zweimal am Tag gefragt, welchen Tag wir haben.
Aber so soll es doch eigentlich über die Feiertage auch sein. Aber wann hast du wieder angefangen, Sport zu machen? Weil als wir Weihnachten noch geschrieben haben, da hast du ja auch noch nichts gemacht. Und da hast du ja auch noch gesagt, dass du das jetzt richtig genießen willst und auch über die Weihnachtstage dich halt überhaupt nicht stresst. Also hast du vor dem Silvesterlauf dann tatsächlich noch irgendwie mal ein bisschen Sport gemacht, um zu gucken,
ob
dein Körper noch funktioniert?
Ich bin Rad gefahren, also ich habe wirklich bis zum 26. nichts gemacht. Bin dann am 26. Eine Stunde Rad gefahren auf der Rolle. Dann am 27. bin ich gegravelt, weil es war so geiles Wetter. Cool. Es war so überfroren alles, es war eiskalt.
Ah, mega.
Irgendwie minus 6 Grad. Alles hat so geglitzert und dann habe ich mir so eine Route gebaut, mal was Neues ausprobiert, ins Siebengebirge rein. So eine geile Route. Ich hatte so Spaß und dann war ich so die erste Stunde war ich drin und die Route war 64 Kilometer lang, die ich mir gebaut habe, weil ich dachte, ich habe Zeit, geil. So,
drei Stunden Bock.
Genau, und dann gucke ich nach der ersten Stunde so runter, 18 Kilometer gefahren. Und dann dachte ich mir so.
Natürlich eine, warte ganz kurz, natürlich eine Flasche Wasser und aus.
Nee,
vom Kopf
mit Carbs,
her, okay,
ich hatte alles dabei.
Ein Gel nehme ich mit.
Zwei Flaschen mit Carbs dabei, weil bei mir in der Kälte das auch immer extrem viel zieht und ich dann so oft schon krachen gegangen bin, weil ich zu wenig Carbs zugeführt habe. Also Kälte ist bei mir wirklich, da ballere ich mir noch mal mehr Carbs immer rein. Die Flaschen waren mit 90 Gramm voll jeweils, also ich safe bin. Aber ich habe dann, als ich das realisiert habe, weil ich die Route war erst eigentlich nur durch Siebengebirge. Und habe dann aber geguckt, okay, nee, ich fahre jetzt hin durch Siebengebirge, weil wenn ich hier mit 18er Schnitt rumgurke, dann brauche ich nachher 4 Stunden für das Ding. Und fahre dann runter zum Rhein und fahre zurück, einfach am Rhein zurück. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann 2 Stunden 50 gefahren. Also lief mit deinen 3 Stunden richtig gut. Es war aber so, wo ich dann unten am Rhein war und flach zurückgefahren bin, alto Belli, also meine Füße, die habe ich dann eine halbe Stunde später noch nicht gespürt und habe mich nicht getraut zu duschen, sondern habe erstmal gewartet, bis sie wieder auftauen, weil das bitzelt ja dann so doll immer. Und habe mir dann erstmal auf Strava hat dann irgendwie auch geschrieben, ja, hier, Geheimtipp, hol dir beheizbare Socken. Da habe ich mir dann erstmal welche bestellt, die müssten jetzt irgendwann mal ankommen, weil das hat so Bock gemacht, bei diesen Temperaturen einfach zu graveln. Das war richtig geil. Und dann am Sonntag bin ich nochmal eine Stunde Rolle gefahren und am Montag auch nochmal eine Stunde. Dann am Dienstag nichts gemacht und dann am Mittwoch den Silvesterlauf. Aber laufen
also
nicht
ich wollte gerade sagen, die Laufkilometer hast du zurückgehalten. Ist aber, wir hätten den Ride hätten wir versetzt machen können. Ich habe den am 26. gemacht. Ich habe dir das ja auch noch dann geschickt. Ich habe mir tatsächlich eine Lampe geholt für unser Projekt, was wir vorhaben. Verraten wir nicht, aber Nicky Boy und die, wie nennst du es immer, Reisegruppe Hamburg hat so ein Projekt im Hinterkopf. Wir wissen es nicht, ob wir es umsetzen, aber vielleicht machen wir es ja. Und dafür brauchen wir eine Lampe und die habe ich mir quasi selber zu Weihnachten geschenkt. Und dann habe ich die anmontiert. Und bin dann tatsächlich, wir hatten halt genau so ein Wetter am 26. Bin dann ich glaube, 2:10 oder so bin ich losgefahren. Also war klar, ich komme, 2:03. Es war also klar, ich komme in die Dunkelheit. Und der Boden war exakt, was du beschrieben hast. Und am Anfang waren noch relativ viele Spaziergänger unterwegs, haben halt ihren zweiten Weihnachtstagsspaziergang gemacht. Und dann klar, je dunkler es wurde, desto leerer wurde es. Und was mega faszinierend ist, wenn man das noch nie gemacht hat, was bei mir halt der Fall war, ich bin ja einmal, das hatte ich, glaube ich, auch erzählt, mit Ruben in die Dunkelheit reingekommen. Da war es dann aber eher so ein beklemmendes Gefühl, weil ich ja wusste, ich habe kein Licht am Fahrrad und bin dann halt in die Stadt gekommen und dann halt nur noch auf dem Fahrradweg gefahren und habe mich auch nicht gut gefühlt, weil ich eigentlich diese Fahrradfahrer, die im Dunkeln ohne Licht fahren und dann am besten noch komplett in Schwarz angezogen sind und du sitzt im Auto, das ist echt so das Schlimmste, was es gibt. Und dementsprechend habe ich mich bei dem Ride mit Rubs dann nicht wohl gefühlt. Jetzt war es natürlich ein komplett anderes Gefühl, weil ich ja selber die Lampe und auch Rücklicht am Rad hatte. Und ich war total überrascht, wie lange man tatsächlich noch gucken kann. Mhm. Also es ist wirklich krass, wenn du halt von der Helligkeit in die Dunkelheit fährst, auch selbst beim Graveln, also selbst wenn du noch im Wald bist oder so, siehst du wirklich lange. Und dann machst du halt dieses Licht an und das ist so krass, wenn du dann in der kompletten Dunkelheit fährst.
Wie Computerspiel, ne?
Irre. Und der Puls ist auch 10 Schläge höher.
Ja.
Weil du wahrscheinlich in so einer Alarmbereitschaft bist, dass du halt denkst, wow. Und das habe ich halt noch nie gemacht und das hat so viel Spaß gemacht. Also weil natürlich auch am zweiten Weihnachtstag jetzt nicht viele auf der Straße waren und dann fährst du da halt diese Waldwege lang, diese Waldautobahn. Also richtig sensationell. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und der Boden war genau, wie du beschrieben hast. Es war aber trotzdem auch so, dass du jetzt keine Angst haben musstest, dass irgendwelche Eisflächen waren. Ich glaube, das hat sich dann in den letzten Tagen so entwickelt. Aber es hat richtig Bock gemacht und ich freue mich schon wirklich so auf diese Sunset Rides. Da habe ich schon richtig, richtig Bock drauf. Also ich glaube, das macht echt Spaß. Was du aber halt brutal merkst, ist, wie deutlich kälter es dann halt wird, wenn die Sonne weg ist, auch wenn es nur ein paar Grad sind. Aber das macht natürlich einen Riesenunterschied,
ja,
ob du bei 2 Grad fährst oder dann halt bei -5. Und dann setzt natürlich auch noch die Müdigkeit ein, das, was du auch erzählt hast. Also super spannend. Was ich aber noch kurz sagen wollte, um das Thema Silvesterläufe abzuschließen, weil natürlich von unserer Truppe auch die, eigentlich kann man sagen, die gesund sind, sind Silvesterläufe gelaufen. Und die nicht gesund sind, die sind dann halt vernünftig geblieben oder haben dann halt vorher eine WhatsApp geschickt und geschrieben, ja, soll ich machen oder nicht. Und natürlich im Zweifel niemals starten. Also wenn man halt das Gefühl hat, man ist krank, dann läuft man nicht. Aber das, was du beschrieben hast, das ging eigentlich fast allen so, dass du hast halt diese Unsicherheit, du weißt überhaupt nicht, was du laufen sollst. Und was ich ganz cool fand, ist, dass dann doch der Großteil sich eher positiv überrascht hat, also wo man dann wirklich gesagt hat, nee, komm, trau dir das mal zu, lauf das mal ruhig an. Im Grunde so wie du ja auch, aber du hast halt nicht trainiert, dann kann halt nichts bei rauskommen.
Nee, und aber so wie beim ersten Lauf, beim Weihnachtslauf in Mondo.
Genau,
so, ne? Ich
genau,
habe nur Grundlage genau trainiert, ein paar Strides und das lief ja richtig, richtig geil.
Voll, und du hast, das ist auch echt, auch aus Trainersicht, es ist jedes Mal wieder das Gleiche. Jedes Mal hast du die Diskussion. Und selbst irgendwie bei erfahrenen Leuten, Rupster, der ja jetzt auch seit Jahren schon Leute trainiert, oh nee, und bau mir noch mal ein paar Tausende ein, wo ich so denke, Alter, du, A, ist es nur ein Silvesterlauf, B, machst du doch jetzt schon die ganze Zeit Hill-Raps und alles, du weißt doch, dass es funktioniert. Trotzdem bist du als Athlet, wenn du dann da stehst, immer so unsicher. Und natürlich rennst du dann keine absoluten Peak-Zeiten, wobei, wenn man sich halt anguckt, Strati ist, glaube ich, eine 31, was ist er, 31,40 gerannt oder
31,40,
so?
31,40, ja.
31,40, das ist ja schon auch echt, finde ich, für jetzt Dezember eine absolut gute Zeit. Also zumal er jetzt ja nicht mehr so auf der Kurzdistanz unterwegs ist. Wobei, hast du Lasse Priester gesehen? Der ist eine 29,30 gerannt. Alter Schwede.
Strati hat mir das geschickt und gesagt, ich lösche alles, was ich gepostet habe.
kann ich verstehen. Zumal Lasse jetzt ja auch eher so Richtung Halbdistanz schielt als Richtung Kurzdistanz.
Ja.
Aber ja, da sieht man dann halt doch nochmal den Unterschied, dass der Kerl in den letzten Jahren ein bisschen in anderen Rennen unterwegs war als ein Strati. Ich glaube, Fred ist ja auch auf einer kopierten Strecke eine 32 gerannt oder
31,
so.
30, glaube also, ich, ja.
Da fehlt dann immer noch ein klein bisschen was zu den Zeiten, die Jungs und Mädels im Sommer rennen. Aber trotzdem, es ist ja egal, diese 1-2 Minuten. Und in der Regel ist es auch so, dass du kannst ja nicht so tief gehen, weil dir halt einfach diese spezifischen Einheiten fehlen. Das heißt, du fühlst dich am nächsten Tag eigentlich auch so, wie du dich jetzt nicht fühlst, sondern so, dass du einfach wieder ins Training einsteigen kannst. Wenn man natürlich gar nicht trainiert, dann ist natürlich schon, dann ist es halt echt hart, weil da merkt man aber halt auch wieder diese unterschiedliche Belastung vom Radfahren und Laufen. Weil wenn du halt einfach dein Gewicht nicht trägst, und es ist ja genau das, was du beschrieben hast. Also eigentlich fühlst du dich ja jetzt ein bisschen so wie nach einem Marathon.
Ja, ja, ja.
Das ist halt
komplett, komplett mein Zehner.
Du hast natürlich auch die schnellen Carbon-Schuhe angezogen, oder?
Ja, natürlich habe ich die angezogen. Also das ist ja, die Free Speed lasse ich jetzt nicht liegen, ne? Sonst wäre ich wahrscheinlich
geil.
40 gestruggelt.
Ja, aber Silvesterläufe, also echt einfach wieder mal ein Plädoyer. Ich meine, wir halten das ja auch immer für die Dorfläufe, aber Silvesterläufe sind halt auch echt cool. T-Man, Topläuferin Tabea, die ist in Madrid gelaufen, ist auch wieder richtig in absolut aufsteigender Form. Also es hat mich richtig gefreut. Die ist jetzt gerade auf dem Weg nach Kenia. Die geht jetzt in die Höhe. Und was da cool ist, die ist in Madrid gerannt. Da ist Start 20 Uhr.
Boah.
Das ist halt nochmal Next Level.
Weißt du, ich kann den ganzen Tag die Füße stillhalten, ey.
Und vor allem musst du auch deine Silvesterparty opfern, beziehungsweise so dieses nette Zusammensitzen und irgendwie, weiß ich nicht, Raclette essen oder sonst irgendetwas. Das kannst du dann halt um 22 Uhr machen, aber du kannst dir vorstellen, wenn du dir um 20 Uhr noch die Lichter ausgeknipst hast und dann trinkst du das erste Glas Champagner oder Sekt oder was auch immer.
Ich hab direkt nach dem Stand, in Bonn ist ja so, Tom hat da ja immer seinen Kaffeestand und die haben auch immer so richtig geilen Winzerglühwein. Ich habe mir direkt danach 2 Glühweine reingedonnert. Junge, Junge, Junge. Ich kann dir sagen, ich hätte direkt auf die Party gehen können.
Linkes Bein, rechtes Bein.
Das hat gekribbelt.
Aber wann war der Start?
11.15 Uhr oder so, glaube ich.
Und ihr hattet auch gutes Wetter, oder?
Ja, 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 war gut. Also war halt bedeckt, mega. So keine Sonne, oder nicht überragend, aber trocken, kühl, war perfekt für so einen Silvesterlauf.
Ja, geil. Ja, das ist einfach, also das macht einfach echt auch richtig, richtig Spaß. So einen kleinen Hitout auch nochmal. Und in der Regel, das wollte ich halt sagen, überrascht man sich eher positiv. Und was ja halt auch einfach ganz wichtig ist, ich meine, die Rennen, der Großteil bei uns, der performt halt im Juni, Juli, August. Da muss man nicht jetzt im Dezember schon irgendwie Topzeiten laufen. Aber wenn man halt die letzten Wochen im Lauf ein bisschen was gemacht hat und dann sieht man halt, es geht in die richtige Richtung. Das ist ja einfach ein cooles Feedback auch. Man kann sehen, was hat funktioniert, was hat vielleicht nicht funktioniert. Und man muss nicht irgendwie spezifisch auf der Bahn trainieren, um halt schnelle Zeiten zu rennen. Also auch das zeigt sich immer wieder.
Ja, und auch, wie gesagt, es ist ja nicht alles, ne? Also ob ich da jetzt eine 39, 40, also ich finde es voll geil, dass ich unter 40 gelaufen bin.
Naja, aber ich wollte gerade sagen, du hast gerade beschrieben, jetzt, wie du die letzten
zwei Kilometer gegangen. Ja, aber genau darauf wollte ich hinaus. So dieses dann doch so fighten noch dafür, das ist ja immer geil. Das Gleiche. Und das war mir auch egal, ob das jetzt für eine 40 ist oder ob ich jetzt nochmal fighte für eine unter 38 oder für unter eine 37 oder für unter eine 39 oder unter eine 45 oder unter eine 50. Das ist ja für alle gleich. Und das ist das, was mir richtig Bock gemacht hat. Obwohl ich ja langsamer war als beim Weihnachtslauf. Und es war viel härter, es war viel anstrengender, es war viel weniger Kontrolle. War es halt einfach geil. Und das war auch bei diesem Lauf so, wo du dann erst siehst, okay, ich laufe schnell. Und dann so bei Kilometer 5, wirklich bei der Hälfte, das war eine Wendepunktstrecke. Da war ich quasi wieder zurück am Startziel. Also man hätte easy aussteigen können. Hatte ich kurz so die Überlegung, oh, boah, nee. Oder 4.06, jetzt läuft es schon. Nee.
Aber Alter, so kannst du nicht das Jahr beenden.
Ja, jetzt läuft es schon über einen Viererschnitt. Und sich dann, weißt du, dann habe ich, nein, ach, das ist doch Bullshit, du kannst ja jetzt auch einfach zu Ende joggen. Und dann, wo ich diese Entscheidung gefasst habe, so, ich jogge jetzt das Ding zu Ende, bin ich wieder schneller gelaufen. Und habe dann richtig angefangen zu fighten und richtig tief gegangen nochmal. Und das war geil. Also das hat einfach so Bock gemacht. Ja, war gut. Und das ja, ist, absolut. Was ich meine. Dieses, ja, du kannst halt mit der Form arbeiten, die du hast. Und du hast dein Bestes gegeben bis dahin. Und das, was eben zeitmäßig gegen, erkältungsmäßig gegen oder sonst was. Und am Ende ist es dann geil, da rauszuholen, was du eben rausholen kannst an dem Tag. Und wenn du das dann geschafft hast, fühlst du dich total geil. Und nicht aufgegeben zu haben, nicht rausgegangen zu sein, sondern durchgezogen zu haben. Und das ist das, was ich so cool finde und was ich so... Ja, keine Ahnung, was dann irgendwie so ein Ding ist, wo man sich drauf fokussieren sollte und wo ich dann mega happy mit war am Ende, obwohl es jetzt dann langsamer war oder man hätte auch sagen können, oh ja, und die blöde Krankheit und was hättest du, wenn du könntest, was du sonst immer machst, ist völlig egal. Es hat einfach Bock gemacht und ich habe direkt so, boah, okay, wo ist das nächste Ding? Was laufen wir als nächstes?
Ja, und es ist ja, was ich halt auch ganz wichtig finde, ist halt einfach auch wieder dieser soziale Aspekt, ne? Dass man in der Regel, wenn man irgendwo einen Silvesterlauf läuft, trifft man halt einfach auch noch so die Leute, die man so aus dem Sommer kennt, vielleicht irgendwelche Trainingsbuddies, die man jetzt in den letzten Wochen und Monaten weniger gesehen hat, weil in der Regel im Sommer immer dieses gemeinsame Training stattfindet. Klar, Lauftraining, Schwimmtraining geht auch im Winter, aber man sieht sich in der Regel ja doch im Winter seltener als im Sommer. Und das ist ja auch total cool, zum Jahresausklang einfach dann nochmal so ein paar Buddies zu treffen, nochmal ein bisschen dumm zu schwätzen und dann halt einfach gut gelaunt ins nächste Jahr zu gehen. Das macht halt einfach echt richtig, richtig Spaß. Und ja, sollte man unbedingt machen. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich noch sagen wollte, als du erzählt hast, du bist dann am Rhein zurückgefahren, worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, wie groß dann doch auch temperaturmäßig der Unterschied ist zwischen Gravel und Straße.
Oh.
Das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil man fährt halt einfach wirklich auf der Straße, selbst wenn man dann mit dem Gravelbike fährt, man fährt halt so diese, weiß ich nicht, 5, 6, 7 km/h schneller. Und ja, das macht so einen Unterschied.
Ja, und der Wind greift dich viel mehr an, ne?
Greift dich noch viel mehr an, weil du nicht in geschützten Gebieten, und du musst ja gar nicht irgendwie Wald sein, aber selbst wenn du dann über irgendwelche Wiesen fährst, dann sind dann meistens doch irgendwelche Knicks und so. Und ich habe das letztens auch gemerkt, da war die Straße so ein bisschen nass und dann bin ich mit Flo einfach am Deich gegravelt, also bin nicht die Sommerdeichrunde gefahren, sondern so eine Winterdeichrunde. Und auch wie langsam die Zeit geht. Du fährst dann halt einfach 2 Stunden und denkst, oh, war das langweilig. Wohingegen, wenn du halt gravelst 2 Stunden, dadurch, dass du ja im Wald unterwegs bist und dich immer konzentrieren musst, irgendwie gucken musst, kommst du da gut um die Kurve rum oder ballerst du dir über die Baumwurzeln rüber oder was liegt unter den Blättern. Das ist halt einfach wirklich so kurzweilig und ich meine, wir haben dieses Plädoyer oft genug gehalten, aber es ist wirklich im Winter, ist Graveln für diejenigen klar, die Mountainbike fahren können, das macht bei uns hier oben im Norden überhaupt keinen Sinn, aber wenn ihr halt in einer Region unterwegs seid, wo auch Mountainbike fahren Spaß macht, Das Gute ist, finde ich, beim Graveln halt einfach, dass man wirklich nahezu 1:1 die Position hat, die man auch auf dem Straßenrennrad hat. Kann man ja zumindest auch versuchen, so zu positionieren. Aber es ist halt einfach so ein Riesenunterschied vom Spaßfaktor her und wirklich die Temperatur. Das macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Und ich finde auch beim Graveln dann diese 3 Stunden, das ist, wie du beschrieben hast, das ist schon hart irgendwie. Man ist dann auch so ein bisschen platt und auch müde. Aber 3 Stunden Straße ist halt einfach nochmal ein komplett anderes Brett als 3 Stunden zu graveln. Und in der Regel belastet man sich dann ja beim Graveln. Das ist ja auch irgendwie das Coole, so dieses Spielerische, weil du musst dann halt einfach mal einen Berg hoch, wo du dann härter fährst. Das ist einfach eine ganz, ganz andere Geschichte. Und auch die Höchstgeschwindigkeiten. Selbst wenn du denkst, du fährst schnell, dann guckst du danach irgendwie auf die Auswertung der Trainingseinheit. Und dann war die Höchstgeschwindigkeit, weiß ich nicht, 35. Und du denkst, hey, ich bin noch diesen Berg da voll runtergekachelt. Aber das fühlt sich natürlich dann auf so einem schmalen Singletrail so an. Aber auf der Straße fährst du halt 35, keine Ahnung, wenn du mit der richtigen Gruppe unterwegs bist, Durchschnittsgeschwindigkeit. Oder zumindest mehr oder weniger permanent und kommst mit einem 32er-Schnitt nach Hause. Und das ist dann natürlich eine komplett andere Geschichte. Also das macht schon wirklich Sinn, im Winter Offroad zu gehen und halt einfach daran, auch an den Skills zu arbeiten.
Oh, das habe ich wieder gemerkt. Oben. Das stimmt, wo ich dann auch gefahren bin, die ersten Kurven wieder, wo ich dann, weißt du, nur Indoor gefahren und dann auf dem Gravel wieder, dann auf der Straße, das ist ja dann so, ja, alles gut, aber dann die Trails, die ersten wieder, bis du da wieder im Flow kommst, da brauchst du erstmal 10 Minuten. Das war
unbedingt.
Auch,
oh. Unbedingt. Und diejenigen von euch, die es noch nicht gemacht habt, ihr müsst wirklich beim Graveln mit dem Luftdruck arbeiten. Das ist extrem wichtig, dass ihr wirklich auch guckt, wie ist das Wetter, was für Strecken fahrt ihr. Also in dem Moment, wo ihr halt Strecken fahrt, wo es wirklich ein bisschen eher lockerer Sand ist oder halt auch Baumwurzeln sind und sowas alles, dann müsst ihr weniger Luftdruck fahren, als ihr sonst fahrt, weil ihr dann halt einfach viel, viel besser durch die Kurven durchkommt. Das ist wirklich etwas, was viele gar nicht bedenken. Die fahren dann, man fährt ja weniger generell, aber die fahren dann immer noch so 3 Bar. Und du denkst so, ey, nee, das ist einfach immer, also du kannst beim Graveln wirklich so 2, 2,5, je nachdem natürlich, was du für Strecken fährst. Aber das kannst du gut fahren, das fühlt sich dann auf der Strecke, auf der Straße natürlich nicht so gut an. Aber im Gelände gibt dir das halt eine riesen Sicherheit. Und gerade wenn der Boden, wie gesagt, dann halt rutschiger ist und sowas, ist viel, viel besser. Das wissen viele halt auch nicht. Die kommen dann immer mit 3 Bar an und werden dann halt komplett durch den Wald gehuppelt. Und dann fährst du irgendwann mal die Reifen an und sagst, ey, du fährst viel zu viel Bar. Und dann, ich kann doch nicht nur mit 2, 2,5 Bar fahren. Also da gibt es ja auch online ganz gute Tools. Das klingt immer so freaky, aber es geht ja nicht darum, dass man da jetzt irgendwie schnell fährt, sondern es geht ja auch darum, dass man primär sicher fährt. Dass man halt einfach sich gut im Wald und sicher im Wald bewegt. Und da hat der Luftdruck dann doch auch einen ganz massiven Einfluss. Können wir mal irgendwelche Freaks wie Sepp ans Telefon hören? Der wird da wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber referieren können. Der guckt auf die Nullkommastelle wahrscheinlich.
Ja, ja, natürlich. Da wird alles genau vorher ausgerechnet, wie viel Fahrer und Gesamtgewicht und dann welche Strecke und wie viel Anteil Steine, Sand, Wiese und klar.
Aber beim Graveln hat das ja auch einen Riesenanteil, muss man echt sagen. Also je nachdem, wie du
dich fühlst. Der wird dir wahrscheinlich erklären, Straße auch.
Na, ist.
Und ja, Triathlon auch. Dann,
ja.
Nils, das ist irgendwie unweigerlich. Auch am Rennrad nicht wie früher 8 Bar und los.
11. Ganz früher.
Stimmt,
11
du bist
Bar.
Mit 11 angefangen, ja. 11 kann 19, ich. 8,5 kenne ich noch.
Die habe ich damals mit meinen 62 Kilo habe ich gar nicht aufgepumpt bekommen, weil ich musste mich dann immer so richtig rauflegen, weißt du, um die dann schön 19 Millimeter.
19 Millimeter, Wahnsinn. 11 Bar Schlauchreifen, geil.
Das hat Bock gemacht, wenn du da über eine Bodenwelle oder über einen Stein gefahren bist, hat es dich ins All geschossen, das war richtig cool. Und dann noch 26 Zoll, das ist dann ja auch nochmal Anlass, das ist dann auch nochmal mehr Bums.
Das war wie so ein Rennstreckenauto im Alltag, viel zu hart.
Oh, da ist übrigens, da muss ich mal eine Hörempfehlung raussprechen an Bocki, da bin ich nämlich gerade bei. Wir sind ja hier oben im hohen Norden Norwegens wieder. Also nicht im hohen Norden Norwegens. In Norwegen sind wir eher im Süden. Aber wir sind im hohen Norden in Norwegen, weil wir das ja letztes Jahr erstmalig gemacht haben und es einfach echt richtig, richtig schön ist. Ich habe letztes Jahr schon vom Spirit der Norweger erzählt. Muss ich jetzt nicht wieder machen. Ich muss auch nicht wieder erzählen, dass ich definitiv nicht der nächste Björn Daly bin. Ich habe es gestern wieder probiert, habe gedacht, okay, komm, Neujahrsvorsätze, probier öfter mal was Neues. Ist jetzt ja nicht neu und es war auch wirklich so ein Stadion, die sind dann hier beleuchtet abends, so ein Langlaufstadion.
Geil.
Und das ist einfach echt cool, die kommen dann da alle an, am meisten musste ich lachen, da sind dann die Jugendlichen doch überall gleich, der war wahrscheinlich so 14, 15, top gestylt, also sah wirklich aus wie so ein, keine Ahnung, Biathlet oder Langläufer. Die parken dann da einfach, holen ihre ihr Equipment raus und gehen dann da zur Loipe. Und es war schon dunkel, das Wetter hier saufrüh dunkel. Also wir nehmen jetzt auf 9 Uhr und jetzt wird es gerade hell. Und dementsprechend wird es halt auch um, ich glaube, wir sind bis um, oder ich bin bis um 3:30 gefahren, habe dann früher wieder meinen Schwanz eingeklemmt, weil es halt einfach, ich werde halt einfach wirklich, es ist krass, wie unsicher ich mich auf Skiern fühle.
Skating oder klassisch? Was hast du gemacht?
Nee, klassisch. Aber es ist egal, was es ist. Ich bin da wie so ein Otto immer hin und her, weil ich halt auch einfach, sobald das 2 Grad Gefälle hatte, habe ich halt schon Schiss auf diesen schmalen Latten und so. Man kann sich das nicht vorstellen. Ich muss auch selber über mich lachen. Aber klar, je älter du wirst, je mehr du dir einen Stress machst, den Kopf machst, dass irgendwas passieren kann. Und ich meine, beim Langlauf kann ja nun wirklich nichts passieren. Wobei, wenn du halt siehst, wie es da runtergeht, ist das schon krass. Und wie die da runterballern auf diesen schmalen Latten. Aber was ich erzählen wollte von dem Jugendlichen, ich bin halt weggegangen zum Auto, bin nach Hause gefahren. Und es war, ja, wie gesagt, 3:30, es wurde echt schon dunkel. Und er kommt dann da an, also will erst starten. Und was hat er auf? Natürlich die Oakley. Aber ja, du hast gar nichts mehr gesehen. Und das war wirklich so eine richtig dunkle, wo ich nur so dachte, ah, herrlich, wahrscheinlich zieht er das Ding auch durch bis, keine Ahnung, 20 Uhr, 3 Stunden Training und dann, aber die Oakley bleibt drauf. Da sind die Jugendlichen halt einfach, egal ob sie in Deutschland sind oder in Norwegen sind, die sind halt einfach cool.
Die bleibt vielleicht auch nur oben auf der Mütze.
Nee, er hatte sie auf.
Ach so, er hatte sie auf.
Er hatte sie auf. Also ich wäre überall gegengelaufen, weil ich nichts mehr gesehen hätte. Aber was halt total faszinierend zu sehen ist, ist wirklich, da waren dann halt richtig viele Eltern mit ihren kleinen Kindern entweder auf der Kippe hinten, also wo die wirklich hinten drauf waren. Und das war, es ist jetzt nicht kalt, also morgen sollen es minus 20 werden, da freue ich mich schon richtig. Aber ansonsten ist es hier eher so -3 bis -8, also es geht eigentlich. Aber na klar, dann sind die halt hinten zu dick eingemummelt. Oder aber, was fast noch cooler ist, die Kleinen, die können gerade gehen, sind dann so 2-3 Jahre alt, haben aber auch Skier unter den Füßen. Und dann,
ach, und dann ziehen die sie einfach hinter sich her, oder was?
Ja, oder die versuchen selber zu laufen oder so. Also es ist wirklich, du kannst es dir nicht vorstellen. Krass. Es ist so sensationell zu sehen. Und als ich gegangen bin, das hat mich fast noch mehr beeindruckt, da musste ich dann an Peter denken. Peter ist ja unser ältester Teilnehmer beim Lauftreff. Und dann kam dann so ein Kerl auf Skiern an, der war wie Peter. Der war, glaube ich, weiß ich nicht, Peter ist, glaube ich, Mitte 70. Der sah jetzt eher aus wie 80, Mitte 80. Aber ich meine, was ist das auch für ein geiles Sportart im Alter? Wenn du es halt technisch noch kannst. Ja. Und ich weiß nicht, wie der Herr das gemacht hat, da bergab zu fahren. Wahrscheinlich ist er dann auch noch richtig runtergeschossen. Aber das war halt einfach wirklich von, ich sag jetzt mal, auf Skiern. Die eine, die war, ich würde wirklich sagen, die war maximal 3 Jahre alt. Und die hatte auch noch keine Stecken. Also die Mami hat sie dann einfach immer nur so mitgeschoben. Und die ist dann halt wirklich so gegangen. Von 3 bis, sagen wir mal, er war 80. Von 3 bis 80 sind dann halt einfach alle auf der Loipe. Und klar, auf Abfahrt brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das hatte Anna mir erzählt, dass die halt mehr oder weniger wirklich fast alle richtig gut Skifahren können. Und es ist halt einfach auch so eine, ja, das ist so familienfreundlicher. Also hier fährt auch keiner mega aggressiv. Du hast es ja in den Alpen ganz häufig, dass sie dann irgendwie wie die Bescheuerten da runterknallen und nach mir die Sinnflut und über die ganze Piste dann halt quer rüberschießen und sowas alles. Aber hier ist es halt wirklich sehr, sehr rücksichtsvoll und alle sind halt einfach richtig gut in diesem Sport. Und dann war da auch gestern im Stadion, war dann halt auch Biathlon. Also waren da so 2, 3, die dann auch mit Schießen geübt haben. Und dieser Spirit, das alles dann nachher halt noch unter Flutlicht. Also das habe ich dann vorher, wie gesagt, bin ich dann schon nach Hause gefahren. Aber da wird dir dann halt einfach auch wirklich wieder bewusst so, warum die Norweger halt sind, wie sie sind. Weil halt einfach der Sport in der Gesellschaft komplett dazugehört. Auch läuferisch, das war halt echt, das hab ich ja letztes Jahr schon erzählt. Ich bin hier angekommen und die Leute laufen halt einfach, auch im Winter. Also in jedem Wintersportort wärst du schräg angeguckt, wenn du laufen gehst, also ohne Skier joggen gehst. Und hier sind die alle gerannt und es ist halt schon sehr, sehr eisig. Also es ist relativ wenig Schnee, was echt schade ist, weil wir ja schon sehr weit oben sind. Aber so die Pisten sind natürlich und die Loipen sind in guten Zuständen. Hier ist aber eine sehr schöne Runde um See. Das sind so 11 Kilometer. Es muss mega schön sein im Sommer, weil es halt auch mal so leicht rauf und runter geht. Aber die Strecke ist halt einfach komplett vereist. Also es ist teilweise wirklich einfach so eine absolute Eisfläche, wo du zum Teil Schlittschuh laufen könntest, aber das, was du halt nicht machen könntest, ist laufen. Und hier sind aber trotzdem alle gerannt. Und da bin ich halt, als ich einkaufen war, bin ich dann mit dem Auto an so einer Läuferin vorbei und dann meinte ich so, Entschuldigung, geht das hier zu laufen? Und dann meinte sie, ja, hier, du musst dir diese
Spikes.
Musst dir Spikes kaufen.
Ja.
Und das kostet nichts, kostet glaube ich irgendwie ein 20 oder so. Die
machst du unten drunter, ne?
Ja. Und dann habe ich so, hä? Und dann habe ich Anna gefragt, die war halt noch im Ort. Ich so, hier kannst du mir solche Dinger mitbringen. Und dann hat sie mir die mitgebracht. Und das sind wirklich nur, ich glaube, am Vorfuß sind zwei und hinten an der Ferse sind drei so Spitzen.
Ach geil.
So ganz kleine Nägel. Und dann läufst du los und du hast halt einfach einen super sicheren Tritt. Und das dauert natürlich am Anfang, weil du kannst dir ja nicht vorstellen, weil du merkst es auch jetzt nicht, wenn Schnee ist, also so minimal Schnee, dann ist es richtig cool. Wenn du auf der Straße läufst, ist es jetzt aber auch nicht unangenehm. Das ist jetzt nicht
ach,
so, dass du
auch
irgendwie
denkst.
Das geht auch. Ja, okay. Das geht auch. Das klingt ja natürlich ein bisschen komisch. Aber also richtig Straße, hier ist halt überall so eine leichte Schicht. Aber auch das würde gehen. Also wenn du dann zwei, dreimal auf eine Platte trittst, wo halt wirklich Asphalt ist, geht es halt auch. Also jetzt, wenn du das länger machst, wäre es wahrscheinlich nicht so gut. Aber wenn du jetzt über eine Straße rüberläufst oder so, ist es überhaupt kein Problem. Aber du realisierst halt irgendwann, dass dieser Grip wirklich reicht, um halt, du kannst halt, also ich bin nachher bergab gelaufen, keine Ahnung, mit wahrscheinlich 3,30er Pace oder so über so Eisblocken, das ist überhaupt kein Problem. Und das macht natürlich tierisch Spaß. Du läufst natürlich eine unheimlich hohe Schrittfrequenz, weil das merkst du ja schon, dass du da halt mehr Sicherheit hast, wenn du kurze Bodenkontaktzeiten hast.
Gutes Training.
Oh, mega gutes Training. Aber ich sag dir, die Füße tun mir weh, weil du natürlich dann doch immer mit dieser leichten Unsicherheit auftrittst, die immer primär im Kopf ist. Aber das ist halt, das ist total abgefahren, weil ich halt noch nie auf so eisigen Böden gerannt bin. Und das macht richtig, richtig Spaß. Also ich habe jetzt zwei Läufe gemacht, bin zweimal
ja, in den See das macht gelaufen. Wie mit allem, ne? Das ist was Neues, das ist geil. Wenn du sechs Läufe gemacht hast, dann ist das auch wieder Normalität quasi. Aber
Aber
ist ja immer so, wenn du was Neues mal machen kannst, richtig geil.
Nee, und es ist halt auch tatsächlich so, dass ich bisher jedes Mal, wenn ich irgendwo mit war im Skiurlaub und dann halt laufen gehen wollte, war immer so dieser Punkt, oh, wo kannst du überhaupt laufen? Und also auch zu Hause, du hast ja selbst zu Hause, hast du ja manchmal so diese zwei, drei Tage, wo Leute sagen, ah, du kannst nicht mehr laufen gehen. Und mit diesen Dingern kannst du halt einfach rennen. Schnallst du dir unter den Schuh und auch unter jeden Schuh. Also du musst halt auch keinen Trailschuh haben. Ich habe also einen Trailschuh dabei. Das wird hier gar nicht funktionieren und einen normalen Laufschuh. Und dann schnallst du es halt unter den normalen Laufschuh. Das ist jetzt wahrscheinlich jeder, der aus Süddeutschland kommt, sagt jetzt, ey, was erzählt der Gürke da? Aber für so einen Norddeutschen ist es halt die absolute Revolution. Und hier, also ich bin jetzt, wie gesagt, zweimal um den See gelaufen und du siehst auch immer Läufer.
Du hast die Dinger jetzt an der Alster auch an, damit du da mehr Grip hast. Demnächst.
Genau, laufe ich neue Topzeiten. Und das ist schon, also dieser Spirit hier in Norwegen, wie die alle Sport machen, wie die alle draußen sind, wie das so ganz normal ist, das ist einfach schon echt ein komplett anderes Ding. Und dann wird dir halt schon auch bewusst, warum die auch, beispielsweise auch, warum die gerne so viel trainieren. Ich meine, das tun unsere Top-Athleten und Athletinnen natürlich auch. Das ist Bestandteil dessen, nach oben zu kommen. Aber auch so dieses, dass den Wetter nichts ausmacht. Mhm. Weißt du, diese ganzen Geschichten kennt man ja, dass ein Blumi halt nie schlecht gelaunt ist und halt einfach immer durchzieht und auch wenn es regnet, weil die halt einfach von klein auf immer draußen unterwegs sind. So, das ist schon echt ein ganz, ganz besonderer Spirit. Ist natürlich auch eine wunderschöne Natur hier. Also das ist wirklich toll und was halt abgefahren ist, ich habe das dann halt auch tatsächlich nochmal gegoogelt, es gibt halt echt 5,5 Millionen Norweger, ne?
Ja. Yeah.
Also das sind jetzt nicht viele Einwohner, gemessen auf die Fläche, die sie haben. Also das ist schon krass.
Und naja, aber wenn fast alle Sport machen und fast alle aktiv sind, dann es wäre mal interessant. Das
genauso viele wie in Deutschland.
Das meine ich ja. Es wäre mal interessant, so eine Statistik. Wahrscheinlich gibt es das nicht, weil das ja nicht sauber erhoben wird. Das könnte höchstens irgendwie so über Strava oder irgendeine Plattform, wo jeder, der irgendwie halbwegs ausdauermäßig unterwegs ist, da was hochlädt. Ich weiß nicht, wie die Norweger da sind mit ihrem Skilanglauf, ob das da auch alles landet. Aber wahrscheinlich ja auch.
Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Dass man da mal so einen Vergleich hat, so irgendwie in Relation, also in Prozent, wie viel Sport-Uploads oder wie viele Leute laden sportlich was hoch im Vergleich zwischen den Ländern. Das wäre mal eine super interessante Statistik, anstatt irgendwie dieses, jeder postet, wie viele Kilometer er gemacht hat, dass man mal von Strava so ein Recap sehen wird zwischen den Ländern, so einen Vergleich. Das wäre mal mega interessant. Und dann kannst du das ja auch in Korrelation setzen zu sportlichen Erfolgen und so. Und ich,
voll.
Das wird ja, also klar, in kleineren Ländern ist das immer etwas höher, aber wenn du jetzt irgendwie vergleichst, dann 5,5 Millionen sagst, ich hatte immer 6 im Kopf, zu über 80 Millionen in Deutschland und da guckst, wie viel im Ausdauersport die Norweger, wie viel da erfolgreich sind, also das ist Wahnsinn, ja, das ist krass. Auch im Biathlon auch alles, ne, ist ja nicht nur Triathlon, sondern die sind ja in allen Ausdauersportarten super gut.
Ja klar, ich meine Radsport jetzt auch immer mehr und wie du es gesagt hast, die ganzen Wintersportarten, aber auch Laufen, also es ist ja, zieht sich ja wirklich durch. Also das ist ja schon so, da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass ja einfach auch der Ansatz ein komplett anderer ist, dass die Norweger, das habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen, habe ich, glaube ich, aber auch schon mal erzählt, dass die auch erst sehr, sehr spät mit der Spezialisierung anfangen. Mhm.
Also das 13, ist 14 oder so, ne?
Genau, genau. Und es gibt auch in den Jugendjahren, das wird in Deutschland jetzt auch ein klein bisschen gemacht. Also ich sehe das bei Kasper, der jetzt ja in der U9 Fußball spielt. Auch da gibt es noch keine Ligen in dem Sinne oder es gibt auch keine Ergebnisse. Also wenn die Turniere spielen, hängt danach nicht aus, wer gewonnen hat und wer nicht. Wobei, das stimmt gar nicht. Das waren jetzt doch schon die ersten Turniere, wo dann auch mal Sieger geehrt wurden. Aber eigentlich ist das System, dass sie sich halt noch nicht so über Gewinnen und Verlieren definieren, sondern dass sie halt einfach nur den Spaß an der Sache haben sollen. Und in Norwegen wird dann halt auch ganz extrem gefördert, dass sie halt wirklich möglichst viele Sportarten machen. Dass sie halt einfach sehr breit aufgestellt ist, was wir ja auch schon oft gesagt haben. Genau, je mehr du machst, desto besser ist das Ganze, dass du halt wirklich in verschiedenen Sportarten unterwegs bist, die zum Teil auch komplett konträr sind. Also auch irgendwie Ausdauersportler, die dann halt viel mit Bällen machen, um halt einfach dieses Körpergefühl haben. Oder gerade auch sowas wie Skifahren ist natürlich ganz körpermäßig. Skateboardfahren, Skaten, also Inline-Skaten, das hilft natürlich total, um halt einfach ein Gesamtkörpergefühl zu bekommen. Und dass die dann relativ spät tatsächlich erst im Teenager-Alter anfangen, sich zu spezialisieren. Und das ist natürlich etwas, was sich absolut bewährt hat und was du ja bei uns auch ganz häufig eigentlich siehst. Das, keine Ahnung, gutes Beispiel sind ja auch Schweinsteiger und Neureuther, die ja beide richtig gut sowohl beim Skifahren als auch beim Fußball waren. Und die dann halt relativ spät erst gesagt haben, nee, ich konzentriere mich jetzt aufs Skifahren oder halt aufs Fußballspielen, obwohl die in beiden Sportarten sehr, sehr gut waren. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt von Michael Stich, der ja bei mir auf der Schule war und der tatsächlich mit 18 in der dritten Liga, glaube ich noch, oder nee, damals war es Regionalliga, Fußball gespielt hat und parallel Bundesliga-Tennis gespielt hat. Und wo dann halt wirklich die Bundesliga-Mannschaft im Tennis gesagt hat, so Michael, du musst dich jetzt entscheiden, ob du Tennis spielst oder ob du Fußball spielst, weil Fußball hat schon so ein gewisses Risiko beinhaltet, dich zu verletzen und du sollst halt für uns in der Tennis-Bundesliga spielen. Und dann hat er sich halt für Tennis entschieden und ich weiß nicht, 3, 4, 5 Jahre später hat er dann Wimbledon gewonnen. Das sind jetzt natürlich Extreme, aber das zeigt halt schon, dass so eine breite Ausbildung, wobei Fußball und Tennis natürlich auch nochmal ein bisschen ähnlicher sind als jetzt irgendwie Skifahren und Triathlon.
Ja, aber es ist ja auch Fußball, trotzdem, es ist ja auch koordinativ auch. Und also klar kannst du es auch mal aus der Variante sehen, aber ich finde, es geht vor allen Dingen ja auch dann im Jugendbereich an Spaß an der Bewegung, dass du sowas nicht dein ganzes Leben lang machst, weil du nicht nur über die Leistung Sport definierst immer. Also ich finde schon auch wichtig, dass das auch mit einfließt und dass man auch gewinnen und verlieren kann, aber dass das nicht der einzige Grund ist, sondern der einzige Grund oder der wichtigste Grund eben Spaß an Bewegung ist und dass das halt sauber vermittelt wird und dann hast du auch langfristig was davon und bist halt auch mit 80 dann noch auf Langlaufski, wenn alles gut läuft. Ich finde, das ist das Wichtigste und das ist auch so, was man dann ja manchmal selber vergisst. Ich meine, als Amateursportler, als Age-Grouper, selbst wenn du dein Ziel ist, irgendwie 8:30 zu machen, so das machst du halt nicht mal eben so, dann gehst du halt im Winter nicht Skifahren, weil du dich verletzen könntest und so. Da ist halt auch die Frage, kannst du es 5 Jahre lang machen? Da würde ich erst sagen, ey, mach das lieber nicht, sondern dann geh halt einfach, wenn du Bock hast, Skifahren zu gehen, dann geh halt Skifahren und nimm das Risiko mit, aber die eine Woche wird dir im Training jetzt keinen so einen riesen Unterschied machen. Klar, wenn du dich verletzt, aber ne, das passiert ja jetzt nicht jedes Mal, wenn du Skifahren gehst, dass du dich verletzt. Aber es gibt ja so viele, die dann auch, Skifahren ist jetzt eins der einfachsten Beispiele, aber viele Sachen nicht machen, auf die sie eigentlich richtig Bock haben. Keine Ahnung, lass jetzt Surfen sein, Kitesurfen, was auch immer. Das lässt du dann sein, weil du sagst, ich habe jetzt meine Ziele im Triathlon und ordne die unter oder sowas. Und das ist auch super geil, das mal ein Jahr oder so vielleicht zu machen oder zwei. Aber das halt jahrelang zu machen, dann verlierst du, glaube ich, auch wieder an anderen Sachen irgendwo die Motivation, den Spaß und sowas. Wie es jetzt eben, ich kann immer nur wieder bei mir auf dieses Project zurückgreifen, wo dann auch ich dann nachher. Ich hätte es ja öfter mal, nach so einer Langdistanz bist du erstmal müde und du machst keinen Sport und hast ein paar Wochen, wo du sagst, boah, jetzt reicht's erstmal, ich lasse jetzt mal 5 gerade sein. Aber ich bin dann immer wieder relativ schnell angefangen, Rad zu fahren, Gravel zu fahren, laufen zu gehen wieder. Aber nach dem Project, danach habe ich ja wirklich gefühlt ein halbes Jahr gar nichts gemacht. Ich hatte das jetzt nochmal angeguckt, mir in meinen Statistiken, weil das ist übrigens auch ein interessanter Fact, wie wenig ich im Vergleich zu anderen mein ganzes Leben lang schon trainiere. Ich bin dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben über 10.000 Kilometer Rad im Jahr gefahren. Und irgendwie alle posten auf Strava irgendwie 13.000, 20.000, was auch immer.
Ja, was heißt alle? Das sind halt die sie auch posten, ne? Das
muss ja, ja, sagen. Na klar, aber schon super also, viele, wo man jetzt so sagt, okay, leistungstechnisch, also auch bei vielen, die ich bei Insta gesehen habe, wo ich sage, leistungstechnisch, wenn man da sich Ironman-Zeiten oder so anguckt, die habe ich im Griff, wenn ich fit bin. Und die fahren dann 20.000 Kilometer Rad im Jahr, wo man dann denkt so, hoppala, was macht ihr denn 20.000 Kilometer lang? So, also nicht mehr ist immer mehr, würde ich damit einfach sagen. 10.000 Kilometer ist immer noch super viel und fand ich auch geil, das zu sehen, dass ich das erste Mal geschafft habe. Und dann habe ich aber auch geguckt, so, wie viel bin ich denn eigentlich im Project gefahren? In dem Jahr bin ich 8.000 gefahren, aber halt bis Juli. Und danach, danach hatte ich halt irgendwie 400 Kilometer. Und da habe ich dann wirklich fast ein halbes Jahr gar keinen Sport gemacht, weil ich gar keinen Bock mehr auf Bewegung hatte. Und das darf halt nicht passieren. Das war eigentlich mein Punkt, worauf ich hinaus wollte. Dass so, dass das schon geil ist im Kindheitsalter. Und klar, wenn du Weltspitze sein willst, wie jetzt dann das Beispiel, was du angebracht hast mit Michael Stich, dann musst du dich halt irgendwann entscheiden. Und dann gibt es halt nur noch die Sportart und das muss man perfektionieren. Aber das macht wirklich nur Sinn, wenn du das Ziel hast, Profi zu werden oder wenn du Profi bist. Für alle anderen gilt es halt trotzdem, das ist das Wichtigste, Spaß an der Bewegung.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Absolut. Aber das sind ja zwei Sachen. Also einmal den Strava Flex, den du eben angesprochen hast, weil das ist mir schon wirklich wichtig, das nochmal zu sagen, weil viele sich dadurch ja so unter Druck gesetzt fühlen, dass halt irgendwelche Leute ihre Zahlen posten und du gesagt hast, alle fahren über 10.000 Kilometer Rad und es ist völlig normal, am Wochenende 100 oder 200 Kilometer Rad zu fahren. Ich meine, es gibt irgendwelche Hobbyfahrer, die fahren mehr Radkilometer als Weltklasse-Profiathleten, wo du dich auch fragst, ey, sag mal, das ist ja wirklich so absurd. Und gerade dieses, ich meine, das ist ja auch bei deinem Kommentar rausgekommen, schneller weiter und gerade dieses Weiter, ich meine, da machen wir jetzt wieder ein Fass auf, wo ich dann wieder einen auf den Deckel kriege, weil wir da über diesen, was war das, Last Soul Standing oder so, das kann jeder für sich machen und da soll auch jeder Bock drauf haben, aber es ist halt, also über 10.000 Kilometer Rad zu fahren, ist richtig, richtig, richtig viel. Also da muss man echt schon sehr ambitioniert Radfahren, um auf diese 10.000 Kilometer zu kommen. Wir brauchen überhaupt gar nicht von 15.000 oder 20.000 Kilometer zu sprechen. Und wie gesagt, die Profiathleten, Wort von Art, habe ich gesehen, ist jetzt letztes Jahr 30 oder 35, glaube ich. Aber das ist so diese Zahl, 30.000 bis 35.000 Kilometer. Und da darf man auch nicht vergessen, das fahren die Jungs, einen ganz großen Teil davon fahren sie auch im Rennen, wo aufgrund der Struktur dann halt einfach die Durchschnittsgeschwindigkeit eine komplett andere ist. Also die fahren dann 45er-Schnitt. Das heißt, die fahren dann 180 Kilometer in 4 Stunden, was halt im Training eher 6 bis 7 Stunden sind. Also man muss halt auch mal die Zeit sehen. Genau, man muss halt einfach auch mal die Zeit sehen. Und das ist schon, man muss nicht immer versuchen, diese 10.000, 15.000 oder 20.000 Kilometer zu erreichen.
Ist aber na, geil, klar, natürlich, wenn man Spaß daran hat.
Absolut, ich natürlich, voll.
Wenn jemand da Bock hat, super geil, aber man muss sich jetzt auch nicht unter Druck gesetzt fühlen. Also du kannst auch sehr gut Leistung erbringen, unter 10.000 Kilometer im Jahr Radfahren.
Und darauf wollte ich mit dem anderen Punkt hinaus, dass es natürlich auch ein Riesenunterschied ist, einfach zu sagen, das, was ich auch immer sage, ich mache Sport oder ich trainiere. Und wenn ich zielgerichtet trainiere, ich meine, das sehe ich ja bei mir, wenn ich jetzt trainieren würde, dann würde es viel mehr Sinn machen, öfter auch mal auf die Rolle zu gehen und irgendwelche, sagen wir mal, V2-Max-Einheiten, schnelle, kurze V2-Max-Einheiten, 30, 15er, 40, 20er, das bringt natürlich richtig eingesetzt mehr, als sich einfach nur 2 Stunden mit Buddies aufs Rad zu setzen. So, mir macht es halt mehr Spaß, mit 2 Stunden mit Buddies Rad zu fahren, als diese 30, 15er oder 40, 20er oder 3 Minuten, ist ja scheißegal, was zu fahren. Aber zielgerichtete Einheiten, die können dich natürlich voranbringen. Aber da musst du dich halt entscheiden, will ich Spaß haben oder will ich halt am Tag X möglichst schnell fahren und danach vielleicht dann auch noch schnell zu laufen. So, und da muss man nicht 15.000 Kilometer Rad fahren, um über 180 Kilometer schnell Rad zu fahren. Da macht das halt Sinn oder kann Sinn machen, eher weniger zu fahren, dann aber halt 1 bis 2 Mal pro Woche zielgerichtete Programme auf der Rolle zu fahren, wo dann halt keine Kilometer zustande kommen. So. Und das ist halt der große Unterschied. Und das ist halt das, was du gesagt hast. Beim Project bist du halt von, weiß ich nicht, ob es Januar war oder November bis Juli, 8.000 Kilometer gefahren. Hast ja auch sehr zielgerichtete Einheiten gemacht, bist ja aber auch sehr schnell gefahren. So. Und da ist es irrelevant. Also ich glaube, sehr viele Triathlon-Profis, die wissen das gar nicht, wie viele Kilometer sie fahren. Die gucken danach auf, weil es natürlich spannend ist und weil du auch versuchst, irgendwie auch über die Umfangssteigerung nochmal neue Reize zu setzen. Also im besten Fall steigt das da dann auch immer noch an, dass du versuchst, wie gesagt, mehr zu fahren, um dadurch besser zu werden. Aber letztendlich ist nicht das Entscheidende, bin ich 18.000 oder 20.000 gefahren. Wahrscheinlich freust du dich dann, wenn du sagst, oh, guck mal, ich habe meine 2 vorne. Aber das hat halt einfach mit der Leistung am Tag X nur sehr, sehr, sehr bedingt zu tun, sagen wir es mal so.
Ja, voll.
Und was du gesagt hast mit diesen Sportarten, ich meine, das haben wir ja auch off-record besprochen. Und als du jetzt gesagt hast, du hast jetzt ab und zu mal Paddle-Tennis gespielt.
Sau geil, jetzt schon wieder.
Das finde ich eigentlich... Das
2 Stunden, mir tut alles weh.
Viel spannender. Diese Sachen, die einem halt richtig Bock machen, und das kennt man selber ja auch, das ist halt einfach echt so dieser Fluch an diesem Ausdauersport, dass du nachher ja auch so eine Grundmüdigkeit hast. Und das muss ja gar nicht Triathlon sein. Ich habe es zum Beispiel total in der Marathonvorbereitung gemerkt, wo ich ja auch nur 4-mal pro Woche gelaufen bin, aber wo wir natürlich schon so latent immer die Geräten wehgetan haben. Und selbst wenn es dann darum geht, irgendwie mit deinem Sohn noch zu spielen, ja, und du hast so einen 30er gerade gemacht und dann sagt er, komm Papi, lass uns Tennis spielen. humpelst du da irgendwie so auf dem Platz und versuchst dann Tennis zu spielen oder am Entlastungstag dann halt mit deinen Buddies 2 Stunden Tennis zu spielen. Boah, das fällt einem halt schon schwerer. Und ich finde, solange man das kann, oder was du auch gesagt hast, so Surfen ist auch so ein Beispiel. Viele surfen super gerne und dann, oh Coach, wie kann ich das einbauen? Und dann guck doch halt einfach, dass du dann irgendwo an der Destination bist, wo du halt am Ruhetag auch aufs Surfboard springen kannst und auch ein bisschen Wellen reiten kannst oder kiten kannst oder was auch immer. Das machst du dann in den letzten 6, 8, 10 Wochen vorm Saisonhöhepunkt machst du es eh nicht, weil es dann halt auch einfach zu viel Aufwand ist. Tennis ist jetzt weniger Aufwand, aber da ist dann halt einfach die Müdigkeit so groß. Aber genau wie du es gesagt hast, jetzt im Winter so lange machen, wie es geht oder auch im Frühjahr noch machen oder auch im Trainingslager, wenn man dann mal Bock hat, was wir auch schon gesagt haben, wenn wir uns dann in Playitas treffen, werden wir mit Sicherheit auch mal irgendwie den Paddle-Tennis-Court
100%
unsicher machen, weil es halt einfach wahnsinnig viel Spaß macht. So, und das gehört dazu. Und ich meine, wir sind halt alles Amateurathleten, bis auf den ganz, ganz geringen Anteil. Da sollte man es dann natürlich, oder das heißt, sollte man es nicht machen. Aber selbst da siehst du ja Athleten, die dann an Entlastungstagen. Mathieu van der Poel ist ein sensationeller Golfer. Der hat, glaube ich, irgendwie ein Handicap von 5 oder so. Wo du auch so denkst, alter Schwede, was ist denn da los? Also die können halt, gut, das ist auch nochmal dieser Vorteil an der Einzeldisziplin, wenn die dann halt trainieren. Die machen sicherlich noch Krafttraining, aber der hat dann auch noch abends 1, 2 Stunden Zeit, auf den Golfplatz zu gehen und noch ein paar Bälle zu dreschen, wohingegen die Triathleten dann noch laufen oder schwimmen gehen. Aber selbst in der Weltspitze gucken die halt, dass sie dann immer noch Sachen machen, die denen halt Spaß macht. Das fand ich auch sehr faszinierend, bei Frodo zu sehen. Klar, Skifahren ist jetzt auch nochmal ein Crosstraining, also gerade Skilanglauf auch, egal ob klassisch oder Skating, hat einfach einen sehr positiven Effekt aufs Triathlon-Training. Aber Frodo hat ja auch meiner Meinung nach am Ende seiner Karriere spät erst angefangen, noch Skifahren, also Abfahrtskifahren zu lernen. Und das finde ich schon sehr faszinierend, gerade auch, weil ich da, wie gesagt, die absolute Inselbegabung im negativen Sinne habe, was das Skifahren anbelangt. Aber du hast auch gesagt, ganz viel bei mir ist tatsächlich auch dieses, ich habe halt auch keinen Bock, mich zu verletzen. Weil du dann einfach denkst, das ist jetzt bei mir nicht part of the game, aber ich würde mich schon ärgern, wenn ich jetzt ins Trainingslager fahre und da tatsächlich nur absolut passiv dabei sein kann und ich mit den Leuten auch noch ein bisschen fahren und laufen kann. So, und mir macht es ja auch Spaß, deswegen ist da einfach dieses Verletzungsding im Hinterkopf immer so ein bisschen drin und dann fährst du natürlich noch schlechter. Umso faszinierender finde ich, dass er so ein absoluter Weltklasse-Athlet wie Frodo, ich meine, das zeigt auch, was der Typ für ein Körpergefühl hat, dass er halt auch, und da war er, glaube ich, auch schon Ende 30, Anfang 40, da geht es auch nicht mehr so einfach wie mit 5, 6 oder mit 15. Das finde ich krass, dass der dann halt einfach sich auch einer Sportart aussetzt, wo ja wirklich ein Verletzungsrisiko da ist, sei es einfach, weil du alleine stürzt oder weil auch irgendjemand anders in dich halt reinschlittert oder so, die Gefahr ist ja auch groß. Aber das finde ich schon krass, dass der dann halt echt sagt, nee, ich lerne jetzt einfach nochmal mit Ende 30 Abfahrtsski und wie gesagt auch noch während seiner Karriere. Jetzt am Ende ist klar, dass er da dann das halt nochmal machen kann, aber das ist dann halt nochmal was komplett anderes. Aber neue Sachen lernen ist natürlich auch immer wieder sehr gut für die Motorik. Und da sollte man definitiv versuchen, wenn man halt Hobbys hat, die einem Spaß machen, die nichts mit den Sportarten Schwimmradfahren, Laufen, / Krafttraining zu tun haben, dass man die unbedingt aufrechterhält. Und das ist auch das, was ich auch jedes Mal meinen Athleten mitgebe, die irgendwie im Süden wohnen. Also haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Für mich eine der besten Cross-Trainingseinheiten, die man im Winter machen kann, ist Skitouren gehen, weil du halt einfach diesen Effekt des Krafttrainings hast, berghoch, du hast einen unheimlich hohen Ausdaueranteil, du bist wahnsinnig lange unterwegs, bergab hast du dann einen sehr, sehr hohen Kraftanteil, weil du halt im ermüdeten Zustand noch die Oberschenkel halt entsprechend oder die ganze Rumpfmuskulatur entsprechend aufrechterhalten musst und bist dann irgendwie 5, 6, 7 Stunden teilweise unterwegs, hast natürlich ein sensationelles Naturerlebnis. Also es muss ja wirklich, ich weiß nicht, hast du das eigentlich schon mal gemacht? So wirklich klassisches Skitouren?
Nee, leider noch nicht. Ja, also werde ich auf jeden Fall aber nochmal machen. Habe ich immer noch auf meiner Liste. Abfahrtski habe ich ja schon gemacht. Jetzt einmal dann da Langlauf und Boxen ausprobiert. Eher das, nee, Ski.
Okay.
Ja.
Achso, Langlauf hast du auch mal. Aber ihr habt Skating probiert oder habt ihr auch klassisch?
Nee, Skating habe ich probiert. Hey, kennst du das Video nicht? Schicke ich dir nochmal. Nee. Sieht absolut katastrophal aus. Also super, ich kann es nochmal resharen hier. Junge, wie zwei Hampel.
Aber wie war das?
Also ich habe keinen Schiss, dann da runterzufahren irgendwo. Und vor der Geschwindigkeit, weil ich es ja vom Abfahrtski kenne. Aber du hast ja da keine Kanten. Und ich habe es ja, wie gesagt, einmal bis jetzt in meinem Leben gemacht. Und es ist, zweimal, stimmt gar nicht. Am Tag vorher haben wir einmal geübt mit Fabi Eisenlauer eine Stunde und dann sind wir ja 10 Kilometer Wettkampf gegeneinander gefahren. Und,
geil, wer hat gewonnen?
Bocki hat mich abgesprintet. Er ist dann weggefahren, dann kam ich wieder. Aber so dieses, wenn es so hoch geht und dann so schräg, so off-camber Berge oder so, da hochzukommen, das habe ich technisch noch nicht hinbekommen. Aber das hat richtig Bock gemacht. Ich wollte es eigentlich häufiger machen, habe es aber bis jetzt noch nicht wieder auf die Kette gekriegt, weil natürlich auch so Skilanglauf, also ja, du musst halt irgendwo hinfahren, wo es eine Loipe gibt, wo du das Material leihen kannst und da sind wir halt nicht so häufig. Und wenn wir dann im Skiurlaub waren, dann habe ich halt eher Abfahrtski gemacht, aber Skitouren gehen muss ich definitiv auch nochmal machen. Das ist auch was richtig, richtig geil ist.
Ja, ich glaube, das ist ja auch das, was alle beschreiben und da hast du halt auch echt einen sehr, sehr guten Trainingseffekt. Was du eben gesagt hast mit Bocki, ich glaube, ich habe sogar schon angesetzt, hab das dann doch wieder verloren, den Faden. Hörempfehlung.
Ah ja.
Bockis Podcasts, weil ich sie nämlich gerade hier im Urlaub jetzt mal gehört habe. Er hat doch jetzt noch ein paar Ausgaben rausgebracht. Diese Trivü, glaube ich.
Triathlon-Album.
Genau. Und der Podcast mit Kurt Denk und Kai Walter.
Felix Walkshöfer.
Kurt Denk und Walkshöfer, genau. Weil es natürlich auch um Kai ging. Und das ist vielleicht für mich nochmal ein bisschen besonders, weil ich das natürlich auch voll mitbekommen habe, weil ich auch bei der ersten Premierenveranstaltung in Frankfurt damals gestartet bin, 2-2, super oft in Reißzwecken gefahren bin, also musste nachher auch aufhören, hatte eigentlich eine ganz gute Position. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt schon in den Top 10 oder so und habe gedacht, oh, das könnte hier echt ein gutes Rennen werden. Und da waren nämlich dann noch so die Diskussionen, wurden die Reißzwecken von irgendwelchen Hardcore-Fans aus Rot auf die Strecke geworfen und so. Also es war halt damals wirklich ein hochpolitisches Ding. Der Ironman war ja bis 2001 in Rot. Dann 2002 ist die Lizenz nach Frankfurt vergeben worden. Kurt Denk hat den Ironman Frankfurt großgezogen. Damals war Detlef Kühnel noch in Charge beim ehemaligen Ironman Europe, also in Rot, und ist dann halt zur Challenge Rot geworden. Dann hat das irgendwann Papa Walkshöfer übernommen von Detlef Kühnel, ich komme jetzt hier mit den Namen komplett durcheinander, von Detlef Kühnel, und dann hat Felix das irgendwann von seinem Papi übernommen, der ja leider schwer erkrankt ist und viel zu früh gestorben ist, aber das war halt einfach voll meine Zeit, das war halt so 2-1, 2-2, 2-3 und das war halt unfassbar spannend, diesen Podcast zu hören, gerade auch Kurt, ich habe ihn ja auch damals noch erlebt, ich bin 2-8 und 2-9 in Frankfurt gestartet, da war er noch in Charge. Und Felix kennen wir auch gut. Insofern, ich habe ihn noch nicht durchgehört, ich habe die erste halbe Stunde gehört, aber die hat mich schon so gecatcht, und das ist echt ein Podcast, der ihn auch von Anfang an catcht, weil das natürlich beides auch echt Persönlichkeiten sind. Kurt, super schön, wie er das auch gesagt hat, immer von Herzensmenschen gesprochen hat, was Felix halt für ein Herzensmensch ist, er selber auch. Und das auch nochmal selber so zu hören, wie sich das Ganze entwickelt hat und auch was, wie viel Glück halt auch dazugehört, ein gutes, erfolgreiches Projekt auf die Beine zu stellen, wie beide irgendwie mit gleichen Waffen quasi gekämpft haben und was für Wahnsinn auch teilweise stattgefunden hat, im positiven Sinne, dass zum Beispiel bei der allerersten Premierenveranstaltung in Frankfurt hat jede Finisher eine Leih bekommen, die aus Hawaii eingeflogen wurde.
Ach krass.
Also so, wo du so denkst, so, Alter, was für Details, oder auch dass
das dann auch nicht.
Pizza, das war dann auch für mich dann natürlich damals normal, dass es Pizza im Ziel gab, und dann hat Felix das halt gesehen, oh guck mal hier in Frankfurt, da gibt es Pizza im Ziel, das brauchen wir auch. Wir brauchen auch Pizza im Ziel, und wie sie sich halt so gegenseitig hochgeschaukelt haben in den Details, und das ist wirklich unheimlich spannend, unheimlich cool, Nick Bocki auch unheimlich gut den Podcast geführt hat, muss man sagen. Also war wirklich, wirklich cool. Und diese beiden Persönlichkeiten, Kurt Denk, Felix Walkshöfer, es ist ein richtig, richtig guter Podcast, macht wahnsinnig Spaß zu hören und ist wirklich cool. Und auch dann halt auch wieder, warum auch diese Veranstaltung in Deutschland, dieses Standing. Also ich meine, Ironman Frankfurt steht ja wirklich für was. Rot brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu reden. Das ist schon super spannend. Und das zieht sich natürlich auch durch die Athleten. Also auch nicht ohne Grund. Warum haben wir mit Daniel auch drüber geredet, Unger in dem Podcast. Warum hat in Deutschland die Langdistanz so einen Stellenwert? Warum ist in Australien beispielsweise die Kurzdistanz viel höher angesehen? Das hängt natürlich auch mit diesen Veranstaltungen zusammen. Dass du halt einfach die Möglichkeit hast, in Deutschland, du hast halt zwei Rennen, jetzt mit dem Ironman Hamburg sogar noch ein drittes Rennen, wobei das ja eher, würde ich jetzt sagen, nicht diese Geschichte hat, die jetzt Frankfurt, also definitiv hat es nicht die Geschichte, die Frankfurt hat. Der Triathlon in Hamburg, der interessanterweise ja auch 2002 das erste Mal stattgefunden hat. Frankfurt Ironman 2001, Hamburg Triathlon, ITU-Rennen oder olympische Distanz, Sprint-Triathlon, Hamburg Wassertriathlon heißt er, glaube ich, mittlerweile. Der hat 2002 das erste Mal stattgefunden. Der hat dann schon auch eine Story. Damals mit Klaus Müller-Ott noch und Christian Tötzke, der jetzt spannenderweise Hyrox macht, aber der hat damals ja den Triathlon in Hamburg auch groß gemacht, eigentlich groß geworden über die Cyclassics, die hat er als erstes aufgelegt, 96, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet. Auch eine Veranstaltung, wo er ähnlich ins Risiko gegangen ist wie Kurt Denk 2002 in Frankfurt und dann tatsächlich sehr lange unsicher war, was wird aus den Zeichen, oder was heißt sehr lange unsicher war, aber Christian Tötzke musste dann schon ins Risiko gehen, um 97 die Cyclassics nochmal auf die Füße zu stellen. Was ist dann passiert? 97 hat Jan Ulrich die Tour gewonnen, der Radsportboom ging los und dementsprechend hat sich das dann positiv entwickelt. Aber der Ironman Hamburg, das war jetzt schon, würde ich sagen, nicht so eine Kiste wie der Ironman Frankfurt. Das war schon nochmal ein ganz anderes Ding. War auch das erste Mal ein Triathlon in der Großstadt. Also auch das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Nummer gewesen damals und super interessant zu hören. Also wie viele Gemeinsamkeiten die auch haben, auch dieser Druck als Familienunternehmen sowas zu leisten, so eine Veranstaltung zu leisten, auch zu wuppen. Warum du dann natürlich auch auf die Details ganz anders Wert legst, als wenn es jetzt irgendwie so ein ja unternehmensgeführtes Ding ist wie Ironman Hamburg jetzt halt, wo du halt einfach, da war ja schon, das stand ja schon alles, da wurde halt einfach gesagt, okay, komm, die Vans fahren wir jetzt von Frankfurt nach Hamburg und dann wird das hochgezogen, aber damals war es halt eine komplett andere Geschichte, also wirklich ein sehr, sehr spannender Podcast mit zwei richtig, richtig guten Typen und von Bocky auch richtig gut geführt, also lohnt sich absolut da mal reinzuhören.
Muss ich doch machen.
Super spannend. Ja, freue ich mich schon, den dann auf dem Rückweg zu Ende zu hören. Also das ist schon cool. Also, ja, und dadurch, dass wir diese zwei großen Veranstaltungen in Deutschland haben, ist natürlich das Standing, was die Langdistanz anbelangt, in Deutschland doch nochmal eine ganz, ganz andere. Und ist ja auch immer so ein bisschen die Diskussion, was ist das Rennen des Jahres, haben wir auch schon mal drüber geredet, machen wir noch so ein kleines Recap.
Das müssen wir noch machen. Aber es wird schwer, Nils.
Das Rennen des Jahres zu oder jetzt.
Boah, ja. Ich fand, dieses Jahr gab es krass viele, letztes Jahr gab es krass viele geile Rennen und ich glaube, ich könnte, wir gehen gleich mal rein. Also ich glaube, es fällt mir schwer, ein Rennen für mich zu definieren, wo ich sage, das war für mich das Rennen des Jahres 2025. Ich könnte fünf benennen.
Ja, dann schieß mal los.
Also, wenn ich jetzt anfange, erstmal bei den Frauen ist bei mir sofort Hamburg, das Battle Cat Laura und natürlich Hawaii, dieses Drama, was es da einfach gab. So Marbella war auch super, super spannend, super geil. Aber die zwei Rennen stechen für mich komplett raus. Also bei den Frauen ist es für mich ganz klar einmal dieses Drama, was alles passiert ist auf Hawaii und was für dramatische Wendungen es gab, auch so kurz vorm Ziel und Positionswechsel. Und einmal dieses als gesamtsportliche Leistung, dieses Katz-und-Maus-Spiel, was so eng war zwischen Laura Philipp und Cat Matthews mit Solveig Losfeld, die da auch noch einen riesen Anteil mit dran hatte, dass das Rennen so spannend war. Also dieses Battle der drei, aber vor allen Dingen halt die zwei, weil es halt so eng war, über so einen langen Zeitraum das zu verfolgen beim Ironman Hamburg, war für mich auch so von der Leistung der Athletinnen einfach super krass. Und das ist auf jeden Fall, diese beiden Rennen würde ich nennen bei mir für die Frauen.
Ja, bin ich 100% bei dir, weil das, also ich hätte es jetzt ganz galant gelöst und hätte gesagt, Hamburg war das Rennen, was mich live am meisten gecatcht hat.
Ja gut, komm.
Weil das war das Spannende daran ist ja tatsächlich in Hamburg, dass ich auch an der Stelle stand, ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst, ich glaube, man hat es in der Coverage gesehen und danach wahrscheinlich auch in irgendwelchen Zusammenfassungen, weil Cat sich ja sogar mal beim Schwimmen relativ am Anfang auch mal umgedreht hat. Also sie ist dann ja in Rückenlage und das stand ich tatsächlich. Also es war genau an der Stelle, wo ich stand. Also das habe ich dann wirklich 10 Meter Entfernung oder 20 Meter Entfernung gesehen. Und dann halt dieses Battle gerade beim Laufen, was ja eben kein Katz-und-Maus-Battle war, also jetzt mit wechselnden Positionen, sondern Cat war ja einfach aus der Wechselzone raus zwischen 25 und 60 Sekunden vor Laura. Das hat sich aber halt einfach komplett gehalten. Ich glaube, sie ist dann zwischenzeitlich tatsächlich auch mal ganz kurz irgendwie auf eine 1,20, 1,30er Abstand gekommen. Meine ich, irgendwie so bei Kilometer 28, 30, glaube ich. Da sah das wirklich so aus, als wenn sich jetzt halt, als wenn Cat sich quasi, als wenn das Elastic Band gerissen wäre. Aber dann hat Laura sich ja wirklich zurückgekämpft und ist dann ja bei Kilometer, ich glaube, 36, 37 an Cat vorbei. Aber erstmalig beim Laufen die Führung übernommen, hat Laura das ja tatsächlich kurz vorm Ende gemacht. Also das war halt unglaublich faszinierend zu sehen. Und dieser Druck, den sie ausgeübt haben, beide von Kilometer 1 an bis zum Ende, das war also wirklich unfassbar spannend.
Und so stabil zu bleiben, ja, auch dieses ganze Rennen, dass du nicht brichst, dass du, also bei keiner Athletin sind große Fehler passiert, dass dann irgendwie aufgrund dieses Drucks irgendwie Nutrition, Fueling, dass irgendwas kam, sondern das war halt, klar, am Ende war es dann schon ein paar Minuten, aber das, also trotzdem ja so spannend, bis wirklich dann Kilometer.
Ja.
Aber bei 35 war alles noch drin für jede Athletin. Und
dann ja sogar noch echt so ein Inferno-artiger Gewitterschauer.
Stimmt.
Ich gar nicht, so 10, 15 Minuten genau zu dem Zeitpunkt. Also eigentlich genau als das Rennen sich entschieden hat, kam da wirklich, haben sich die Schleusen geöffnet und egal wo du dich untergestellt hast, alle haben sich dann unter irgendwelche Zelte untergestellt oder unter irgendwelche Bäume. Es war keine Chance, aber es war also absolut faszinierend, wie du gesagt hast. Und ganz klar, Hawaii war halt einfach dieses Ding. Ich meine, ich habe es ja beschrieben, ich wollte eigentlich pennen und konnte es nicht.
Ja.
Weil sich halt einfach immer wieder irgendwas passiert hat. Und dann halt auch die große Dramatik, dass letztendlich ja der Sieg von Solveig Løfseth zum Ende, das war irgendwie klar. Aber Cat hat halt einfach nicht aufgegeben und ist dann halt einfach auch noch die Palani-Rot runtermarschiert bis zum geht nicht mehr. Das war schon wirklich absolut faszinierend zu sehen und das war schon krass, wie sie das dann doch noch geschafft hat, Solveig Løfseth dann das Rennen zu gewinnen, mit wirklich ja einer Leistung einzigartig in allen Disziplinen richtig, richtig stark, auch wenn Schwimmen für sie ja noch nicht mal mehr gut lief, aber halt einfach, ja, krass. Und das waren für mich auch so die beiden Rennen des Jahres und ich würde auch tatsächlich sagen, dass dadurch für mich international betrachtet auch Cat Matthews so die Athletin des Jahres ist, weil sie halt einfach dann ja auch in Marbella, ich meine, da hat sie auch noch mitgefightet um den Sieg, aber hat dann halt die Wadenverletzung bekommen. Aber da war, selbst da ist sie auch noch all-in gegangen. Da war relativ klar, die wird jetzt wahrscheinlich Lucy Charles und Taylor Nipp nicht mehr holen können, aber egal. Stier bei den Hörnern packen, all-in gehen und dann mit dieser Fadenverletzung, super schade, weil es halt wirklich ein grandioses Jahr war mit dem Sieg in Texas, dann dem zweiten Platz in Hamburg mit einem fantastischen Fight, dann Zell am See gewonnen und dann auf Hawaii wirklich bis zum letzten Meter gefightet.
Ja.
Und so diese Konstanz, Spirit, wie sie die Rennen bestritten hat, also das fand ich schon wirklich herausragend und einfach über das ganze Jahr betrachtet. Solveig Løfseth, muss man auch sagen, natürlich absolut grandios. Ich meine, das waren ihre ersten Langdistanzrennen.
Wie ruhig sie geblieben ist, ne, bei allem. Also in Hamburg ist ihr der Lenker weggedreht. Sie hatte auf einmal nur noch, dann ist sie, keine Ahnung, 10 Kilometer mit einem Extension gefahren und im anderen Hand an der Basebar und hat dann noch irgendwie die Kamera gegrinst, einen Daumen hoch gemacht. Und auch auf Hawaii hat sie ja einfach, also deswegen auch so unterschiedlich. Deswegen finde ich diese Rennen auch so geil. Dieses Battle, was in Hamburg war und so diese ich bleib bei mir Solveig Performance. Ich ziehe auf Hawaii einfach nur meine Pace durch von Swim, Bike, Run und am Ende stehe ich ganz oben auf dem Podium. Wie unterschiedlich diese Rennen gewonnen wurden, mit was für einer unterschiedlichen Herangehensweise und mit unterschiedlichen Verläufen, wo sich vorne zwei aufgerieben haben in Hawaii, sich halt durch diesen Fight, den es da gab, also quasi den Laura-Cat-Fight aus Hamburg nach Hawaii, Lucy versus Taylor, und dann aber in diesen extremen Bedingungen sich beide so aufgerieben haben, dass sie halt nicht ins Ziel gekommen sind. Und dann hinten die in diesen harten Bedingungen von Hawaii halt ihr Ding macht, schießt das Ding ab und gewinnt halt mit so einer einfach super krassen Performance in allen Disziplinen und das Maximum aus sich selber rausgeholt, beiden Bedingungen und dann belohnt worden. Das war schon beeindruckend. Aber auch, wie gesagt, bei Solveig als Athletin, die weiß halt ganz genau, was sie kann, was sie nicht kann und bleibt halt voll bei sich. Und die ist ja überall, wo sie gestartet ist, bringt die super Ergebnisse, ne? Also, wenn du überlegst, andere Athletinnen steigen halt aus, wenn die Extension sich wegdreht, so. Dann hörst du.
Und hat halt auch noch Ironman Lake Placid gewonnen.
Ja, ja, das stimmt.
Ist ja fast schon so ein bisschen untergegangen. Also, Hamburg war ja ihr allererster Ironman. Mhm. Dann hat sie Ironman Lake Placid gewonnen und dann halt in Hawaii das Kunststück quasi vollendet. Ja. Also, wahnsinnig, wahnsinnig stark. Also, wirklich krass beeindruckend. Insofern würde ich tatsächlich, also auch unglaublich starke Leistung. Ich meine, Laura kann man natürlich ganz genauso dazu zählen. Ich meine, sie hat Hamburg gewonnen in diesem fantastischen Battle, hat dann Rot gewonnen, dann auf Hawaii Dritte geworden. Aber für mich einfach so dieses, gerade auch weil Cat sowohl in Hamburg als dann auch in Hawaii dieses Battle dann quasi, also das war ja immer so dieses bis zum letzten Meter, das war schon crazy. Deswegen würde ich sagen, dass Cat da für mich persönlich jetzt einfach nochmal so minimal drüber stand, dann auch nochmal in Marbella gestartet ist, es nochmal probiert hat und sowas alles. Aber so von der Gesamtbetrachtung her, diese drei, das war schon wirklich überragend. Ich muss trotzdem sagen, so Cat für mich einfach nochmal so ein klein bisschen drüber. Bei den Männern finde ich es ehrlich gesagt, was jetzt so global betrachtet, den Triathleten des Jahres, finde ich noch schwerer, weil da für mich ganz klar drei Persönlichkeiten quasi emporstehen. Das ist einmal natürlich ganz klar Kaspar Stornes, einfach wie er Nizza gewonnen hat. Also WM zu gewinnen ist immer wahnsinnig schwer. Dann auch noch die WM dieses Jahr, wo ja wirklich jeder am Start war, also jeder sich in Topform präsentiert hat. Und dann auch gerade so dieser 2,29er Marathon, das war schon herausragend. Dann auch vorher ja schon gezeigt hat irgendwie, dass das kann, aber jetzt, man hätte ja von den drei nicht gedacht, dass er derjenige ist, der dann wirklich
absolut
das Banner hochreißt, aber dann ja auch in Marbella auch gezeigt hat, ey, das war jetzt kein Zufall. Also man kann, vorher wusste man schon nicht, das ist jetzt kein Zufall, das kann passieren, aber dann halt auch nochmal in Marbella Dritter werden, hinter einem herausragenden Battle mit Jelle Gaines und Blumi, das war schon grandios. Aber definitiv die Leistung in Nizza, was Kaspar Stornes da gezeigt hat, eben auch mit dem Marathon erstmalig unter 2,30 bei einem WM-Rennen, das ist natürlich schon wirklich ein absolutes Brett. Ich finde aber tatsächlich, dass so diese Gesamtperformance von Matt Hauser noch beeindruckender war. Für mich halt einfach viermal gewonnen, dann auch die Art und Weise, mit welchem Druck er da in Wollongong am Start stand, um für Australien mal wieder den WM-Titel zu gewinnen, wie er dann auch das Rennen bei den Hörnern gepackt hat. Also haben wir oft drüber geredet, dieser Schwimmstart schon alleine, wie der da ins Wasser reingerannt ist. Und das ist etwas, was, finde ich, fast noch beeindruckender ist. Und dann natürlich muss man auch Hayden Wild meiner Meinung nach dazu zählen, weil wie der die T100 dominiert hat und gerade in Kombination mit diesem schweren Unfall, den er hatte in Japan, also wie der sich zurückgekämpft hat, sind diese drei für mich echt so die Jungs, die halt dieses Jahr einfach nochmal über den anderen irgendwie standen. Blumi hat auch eine Wahnsinnssaison gehabt, aber irgendwie, man wird ja immer ein bisschen gemessen an dem, was man vorher geleistet hat. Und der war natürlich auch herausragend, auch ein Jelle Gaines Back-to-Back World Champion. Ja. Aber so diese drei, Hayden Wild, Matt Hauser und Kaspar Stornes, das sind so für mich eigentlich die Jungs, die dieses Jahr wirklich nochmal bisschen den Bar noch mal ein bisschen höher gelevelt haben als die anderen.
Auf jeden Fall. Aus deutscher Sicht kann man auch Mika Not sagen, Mr. Consistency, der einfach da eine...
Ja, das sind dann die Nationalen.
Ja, sag ich ja, aus deutscher Sicht. Genau, einfach. Absolut. Also ich stimme dir da absolut zu bei den dreien, deswegen habe ich da nichts hinzuzufügen. Und klar, so Performances, Jelle Gaines, Back-to-Back, 73 Weltmeister, das musst du erstmal werden, vor allen Dingen mit so einem Battle mit Blumi, auch sicherlich eins der Rennen des Jahres da in Marbella gewesen. Das war auch wieder super spannend. Mit natürlich Nizza zusammen. Und in Nizza auch noch als Fact, was ich super geil finde, Comeback des Jahres, irgendwie Gustav Iden. Wie der da zurückgekommen
voll.
Ist. Mit,
voll.
Als wäre er nie weg gewesen. Mit was für einer Selbstverständlichkeit und Souveränität, der da auch die Spitze beim Laufen übernommen hat und mit Blumi erstmal weggelaufen ist. Die sich dann so ein bisschen schon gedacht haben, die zwei machen wieder das Ding unter sich aus. Und dann kam der lachende Dritte. Kaspar Stornes hat es wie Solveig Lofset gemacht, ist bei sich geblieben, hat aber sein Rennen gemacht und hat sie am Ende abgestellt.
Aber auch super spannend, weil ja tatsächlich gerade diese, weil es das Comeback-Rennen war und weil er ja so unsicher war vermutlich, für Gustav Iden ja Blumi auch aufgrund der Leistung im Training ganz klar der Top-Favorit war, gerade was so das Finish und den Kick anbelangt. Und der ja selber auch gesagt hat, dass er diesen Druck am Anfang aufgebaut hat, auch dem Moment, wo Kaspar Sornes dann nicht mehr mitlaufen konnte, wo er halt den Stier bei den Hörnern gepackt hat. Das war ja auch so ein bisschen diese Unsicherheit, weil er halt gedacht hat, okay, eigentlich ist Christian stärker als ich, KB, deswegen muss ich am Anfang Druck ausüben. Es wäre ja sehr interessant gewesen, wenn er jetzt diese Durststrecke nicht gehabt hätte und er vielleicht ein bisschen selbstsicherer gewesen wäre, ob er dann nicht einfach die Verantwortung auch abgegeben hätte und gesagt hätte, okay, Blumi soll hier erstmal Druck machen oder Kaspar soll erstmal Druck machen.
Ja, aber die kennen sich so gut aus dem Training und wissen ja genau, was sie können. Und das hat Gustav weiß es ja auch oder hat das schon so oft in Interviews gesagt, dass er im Kick hinten gegen Blumi immer verliert. Aber er einfach sehr ökonomisch laufen kann und genau, ich weiß es nicht, aber mein Ding ist, der wird halt genau das gemacht haben, sich zurückerinnert haben an Hawaii, der wird versucht haben, so ökonomisch wie möglich zu laufen und von Anfang an das Tempo einfach sehr hoch zu setzen und so versuchen, KB einfach zu zermürben. Das hat dann auf Hawaii geklappt und das hat er jetzt dann auch wieder da versucht, weil er genau weiß.
Ja, aber er hat schon gesagt er hat schon im Interview gesagt, dass es auch so ein bisschen so eine Unsicherheit war,
ja, genau,
in der Situation.
Das meine ich.
Weil er sich halt seiner Gesamtperformance nicht sicher war.
Ja.
Und ich glaube, wenn er sie 2-3 Mal vorher gezeigt hätte, aber ist ja, ich meine, das ist ja das Geile an diesem Sport, dass du ja nie drinsteckst und nie weißt, was los ist. Deswegen ist für mich halt auch diese Leistung von Matt Hauser so extrem hoch, weil er halt einfach mit maximalem Druck halt einfach trotzdem an sich geglaubt hat und trotzdem halt einfach dermaßen den Stier bei den Hörnern gepackt hat und dann halt auch nochmal so dieser Druck der Home Crowd und halt einfach der ganzen Nation letztendlich. Das ist ja schon wirklich brutal. Und also diese Mind Games, das ist schon echt faszinierend zu sehen. Und klar, wie du gesagt hast, also das war schon wirklich ein riesen Comeback. Und gerade für Kona in diesem Jahr wird das natürlich wahnsinnig spannend sein. Also definitiv auch richtig gute Leistung. Und was du gesagt hast, National Mika, brutale Saison, wirklich wahnsinnig konstant in der T100, performt super beeindruckend, auch die Saison geplant. Also hatten wir vorher auch schon mal gesagt, Kompliment an dieser Stelle auch an Ben, weil das ja auch immer ein Zusammenspiel ist, Saisonplanung. Der Athlet ist der Chef, aber als Trainer sagst du ja schon auch immer, was deiner Meinung nach das Beste ist und da dann halt zu entscheiden, man lässt Rennen weg, man nimmt sich zurück, macht nochmal einen Block, geht vor dem Finale nochmal in die Höhe. Und ich meine, letztendlich hat Mika diesen zweiten Platz gesamt erkämpft durch den vierten Platz im Finale und da dann halt wirklich auch am Ende des Jahres nochmal sowohl den Kopf zu haben, als auch den Mut zu haben, zu sagen, ich gehe nochmal in die Höhe und komme dann von der Höhe direkt zurück in die Hitze und mache das Ganze. Also das ist schon richtig, richtig stark und das war wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie er das gemacht hat. Und ist nur eine Frage der Zeit eigentlich, bis er dann das Zielbanner auch das erste Mal in die Höhe strecken wird und das Rennen dann auch so gelaufen ist, wie es laufen sollte, weil er hat es ja schon einmal als Erster in der Hand gehabt, aber das war dann ja halt dieses räudige Rennen. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich, bis er das auch schaffen wird. Und was dann, haben wir auch schon drüber geredet, super spannend sein zu sehen wird halt einfach, wann geht Mika dann auch den Schritt auf die Langdistanz.
Absolut. Weil
wir haben darüber geredet, Ironman Frankfurt, Challenge Rot in Deutschland, ist das dann einfach doch nochmal über allem. Und deswegen ist für mich tatsächlich auch aus nationaler Sicht der Triathlet des Jahres dann doch eher auch Jonas. Weil was Jonas Schomburg halt dieses Jahr einfach geleistet hat mit dem dritten Platz beim Ironman Südafrika, beim Long Training Day, dann halt diese verrückte Kombi aus Frankfurt, wo ihm der Lenker auseinanderfliegt und dann halt in Rot da wirklich sehr, sehr lange am Sieg schon schnuppert, dann in Nizza einfach herausragender sechster Platz und das Ganze dann auch noch mit dem vierten Platz toppt in Marbella und zwischendurch auch nochmal, auch in der T100 dann einfach auch nochmal aufs Treppchen läuft, das darf man dann auch nicht vergessen.
Das war schon auch krass, ne?
Was eine Woche nach Nizza, glaube ich, also wo wir zwischendurch den Podcast ja noch mit ihm aufgenommen haben, also der hat jetzt dieses Jahr wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt, wo man wirklich sagen muss, das war für mich auch nochmal so ein Level above, weil halt einfach bei den ganz, ganz großen Rennen im Triathlonsport, Langdistanz-WM, Rot, ganz oben mit dabei war und auch bei der 73-WM. Also das war schon wirklich richtig, richtig stark und deswegen ist für mich bei den Männern halt Jonas echt auch nochmal so ein kleines bisschen über der Leistung von Mika. Und bei den Frauen hatten wir, glaube ich, auch schon gesprochen, als wir über die Triathleten des Jahres gesprochen haben. Das ist halt einfach dieser große Unterschied, dass in Deutschland dann doch die Langdistanz nochmal mehr Aufmerksamkeit zieht als die Kurzdistanz. Aber Lisa Tertsch, erste deutsche Triathlon-Weltmeisterin auf der Kurzdistanz, das ist schon, finde ich, auch wirklich eine Leistung, die man gar nicht hoch genug würdigen kann. Also weil das halt auch einfach bedeutet, das ganze Jahr über super konstant zu performen, bei den großen Rennen immer ganz vorne mit dabei zu sein, hat sich auch super konstant entwickelt. Also ist die letzten Jahre schon immer richtig gut gewesen, hat es auch in Paris letztes Jahr gezeigt. Aber jetzt dann halt Weltmeisterin zu werden, das ist schon echt riesen Glückwunsch und riesen Kompliment. Das ist schon richtig, richtig stark.
Absolut. Also das war schon ein richtig, richtig geiles Brett. Aber wie du gesagt hast, klar, das kriegt halt einfach nicht die Aufmerksamkeit, wie dann das Rennen auf Hawaii oder irgendwie dieses Battle Cat gegen Laura. Und da steht die Langdistanz bei uns halt einfach viel, viel mehr im Fokus. So wie es in Australien mehr die Kurzdistanz ist, was Daniel Unger uns ja erzählt hat im Podcast. Was wir aber auch noch interessant fand, neben den ganzen Rennen und den Athleten und Athletinnen, sind so,
warte ganz kurz, ja? Nicky Boy, weil da müssen wir an der Stelle auch unbedingt Henry Graf nochmal erwähnen, der dieses Jahr auch das erste Rennen im Weltcup-Circuit gewonnen hat. Also auch das ist wahrscheinlich an relativ vielen so ein bisschen vorbeigegangen, dass wir da halt einfach auch wieder einen jungen Kerl auf der Kurzdistanz haben, der gerade auch was LA halt anbelangt, mit Sicherheit jetzt richtig, richtig angespitzt ist, um es die nächsten 2-3 Jahre richtig gut zu machen. Also das ist halt auch einer, der dies ja extrem stark performt hat, auch das ganze Jahr super stark performt hat, aber dann halt doch tatsächlich das erste WTCS-Rennen gewonnen hat. Also das ist schon auch, auch unbedingt nochmal, muss man auch nochmal sagen, auch richtig, richtig starke Leistung.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Aber was wolltest du sagen?
Ich wollte gerade von ganz Athleten weg noch zu ein paar Themen dieses Jahr, die Hot Topics sozusagen. Da war auf jeden Fall, würde ich sagen, die Kohlenhydratgrenze rund um das Rennen in Nizza der Norboys. Also ist 140 Gramm das neue 120 Gramm oder das neue 90 Gramm oder was auch immer. Also das ist ja so ein Thema, was ich auch nochmal super wichtig finde, wo man drüber sprechen muss, dass ja anscheinend echt viele Profis jetzt halt diese 120 bis 140 Gramm die Stunde oder bis 150 Gramm sogar die Stunde sich in die Flaschen mixen.
Ne, waren es bei Kaspar Stornes nicht sogar 180?
Oder 160, ich weiß es da nicht.
Nee, ich glaube, es waren sogar 180. Doch.
Kann ich herausfinden, aber weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja doch, 150 bis 180, ja, du hast recht.
Mhm.
Ja. 150 bis 180, ja. Also ist 180 das neue 120? Fragen wir so. Und warum? Worauf ich aber auch hinaus ist, dass halt für ganz viele Age-Grouper, und das ist mir auch noch ein wichtiges Thema, nicht der heilige Gral ist, also dass jetzt da nicht ihr alle 180 Gramm Carbs ihr euch in die Flaschen macht, sondern das braucht ihr gar nicht, weil ihr gar nicht die Wattwerte und die Laufwerte der Profis habt und entsprechend gar nicht so viel verbraucht oder umsetzen könnt, sondern dann habt ihr nachher noch eine positive kalorische Bilanz, wenn ihr das macht. Und die Frage ist halt trotzdem immer noch im Raum, was kann denn wirklich aufgenommen werden? Das alles, was jetzt irgendwie so gemessen wird mit Spiro und sowas, sagt halt immer noch 120 ist die Grenze. Es wird mehr aufgenommen, aber die Frage ist halt wirklich, wie viel davon kommt dann halt auch an. Ich meine, 130 kann dann meiner Meinung nach Sinn machen, wenn man weiß, man braucht die 120 Gramm, weil man, es bleibt ja immer ein Rest irgendwie auch in den Flaschen drin oder es vermischt sich nicht richtig oder sowas, dann bist du halt auf der sicheren Seite. 180 Gramm, es haben uns dann auch nach Nizza, gab es ja dann überall diese Fragen, ja, kann man das wirklich aufnehmen? Und uns wurden Erklärungen geschickt, die waren jetzt aber nicht so, dass ich sage, die haben mich hundertprozentig überzeugt. Oder wie sieht das bei dir aus, Nils? Wie siehst du das ganze Thema?
Ja, ich finde also, definitiv. Also ich finde es auch, A, ist es nicht überzeugend. Und B, ist das alles Entscheidende, ist tatsächlich, was du gesagt hast, man braucht es nicht, weil tatsächlich ist es einfach eine Rechnung, weil man 100 Watt sind 320 Kalorien. Also es ist eine Leistung, das kannst du messen. Und 120 Gramm Kohlenhydrate sind mal 4, sind 480 Kalorien. So, und wenn ich jetzt 200 Watt fahre, dann verbrauche ich 640 Kalorien an Zucker. Also beziehungsweise Gesamtenergieaufnahme, da ist Zucker noch gar nicht drin. Also das heißt, wenn ich 180 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen würde, nehme ich mehr Energie zu mir, als ich, wenn ich 200 Watt fahre pro Stunde, verbrauche. So, also das heißt, ich habe eine, also das ist eine Belastung, die ich habe, die brauche ich gar nicht. Und da haben wir noch gar nicht die Rechnung aufgemacht, wie viel Kalorien beziehe ich aus den Fetten, wie viel Kalorien beziehe ich aus den Kohlenhydraten oder wie viel Kalorien werden verbrannt über Fette und über Kohlenhydrate. Das heißt, für den Großteil, und 200 Watt zu fahren pro Stunde als Amateur, das ist ja schon eine durchaus knackige Leistung. Also ich weiß, es gibt einige, die können das, und klar, je besser man fährt, je schneller man fährt, desto mehr muss man sich das Thema machen. Aber für den Großteil ist es halt irrelevant, weil die 200 Watt oder weniger fahren. Also es ist ja wirklich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. So. Und selbst, wie gesagt, diese 180 Gramm pro Stunde, das ist halt für Otto Normal ist es eine Menge, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. So, das heißt, es ist im Profibereich, klar, da macht es riesengroße Unterschiede. Je mehr Gramm ich reinbekomme an Kohlenhydraten, desto mehr Leistung kann ich abdecken. Das heißt, ich gehe mit geringerem Defizit nachher zum Marathon.
Und wenn du halt 320, 330 Watt fährst, setzt du auch entsprechend um. Ne?
Exakt, dann musst du das machen, dann gehst du trotzdem Defizit ein. Also das ist halt einfach so, aber das Defizit wird halt immer geringer. Und das ist ja auch ganz oft, wo halt geredet wird, diese Leistungen sind ja gar nicht nachvollziehbar, es geht ja gar nicht. Wenn man da halt dieses Spiel betrachtet und sich das halt dann wirklich aufpuzzelt, und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass ein Kaspar Stornes diese 180 Gramm pro Stunde tatsächlich aufnehmen kann und umsetzen kann. Da geht es ja auch drum. Es geht ja nicht nur um die Aufnahme. Also Aufnahme heißt, dass man nicht Durchfall hat oder sich übergeben muss, sondern es wird halt einfach eingeführt in den Darm, ohne oben oder hinten rauszukommen. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass die Kohlenhydrate, die Zucker in der Muskulatur ankommen und umgesetzt werden. Also das sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber gehen wir wirklich mal davon aus, dass er es halt schafft, die Menge aufzunehmen und umzusetzen, dann ist es halt auch erklärbar, warum denn nachher einfach so einen schnellen Marathon läuft, weil halt einfach mit nahezu vollen Speichern von dann 400, 500 Gramm Kohlenhydraten zum Laufen geht. So, und dann ist es diese Rechnung wieder, wenn du dann siehst, was er bei dieser 330er Pace pro Kilometer an Kohlenhydraten verbraucht, dann kommt dann halt am Ende genau das raus mit dem, was er beim Marathon auch noch zuführt, dass er dann halt einfach im Ziel der Tank leer ist. Also das ist schon alles nachvollziehbar. Aber was du halt sagst, es ist halt auch überhaupt noch nicht geklärt, ob diese 180 Gramm tatsächlich umgesetzt werden können. So, und
absolut, aber davon können wir jetzt erstmal ausgehen. Ich meine, wer gewinnt und das zufügt, hat erstmal recht in der Studie N gleich 1. Und nicht, das wissen wir ja auch, ne, das muss man auch immer nochmal betonen, nicht das, was wissenschaftlich nachgewiesen ist, gewinnt Rennen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also, wie viele Trainingsmethoden gibt es, wo dann irgendwer sagt, hier, das ist jetzt die beste Trainingsmethode, um deine Leistung zu steigern. Das heißt aber nicht, wenn du die machst, dass du dann Rennen gewinnst. So, das sind einfach zwei Paar Schuhe. Also Wissenschaft ist einfach was, das irgendwie was nachgewiesen werden kann. Und dann musst du natürlich auch sagen, so eine Studie mit 180 Gramm, dann müsstest du ja erstmal alle Profi-Triathleten, die es gibt, nehmen und damit eine Studie machen, können die das aufnehmen oder nicht. Und das wird nie passieren. Das heißt, auf diesem Level das wirklich 100% nachzuweisen, wird schon mal sehr, sehr schwierig. Weil, wie gesagt, du kannst mit dem Otto-Normalverbraucher, der 200 Watt Schwelle hat, nicht nachvollziehen oder gar nicht testen, weil er gar nicht diese Energie umsetzt. Plus, du musst Athleten haben, die ja das auch im Training schon über Jahre trainieren. Train your gut, dass die Sachen aufgenommen werden und so. Und also ich wollte gar nicht dahin zu sagen, 180 Gramm kann man nicht aufnehmen. Ich weiß es nicht. Anscheinend funktioniert es ja so, dass man nicht Magenprobleme kriegt und sonst was mit entsprechendem Training und entsprechenden Tools. Und Kaspar Stornes ist damit Weltmeister geworden. Also Stand jetzt würde ich erstmal sagen, für ihn funktioniert das. Was mir ganz wichtig war bei dem Punkt, warum ich das auch unbedingt nochmal jetzt hier im Jahresabschluss ansprechen wollte, dieses ganze heiße Thema Kohlenhydrate ist, dass es für die meisten Leute einfach keinen Sinn macht, immer mehr reinzuhauen, sondern dass man sich wirklich damit beschäftigt, sich ausrechnet, wie Nils eben gerade gesagt hat, was ist denn meine Average Watt im Ironman, im Halb-Ironman und was muss ich / kann ich denn wirklich zuführen? Das entsprechend natürlich auch vorher im Training trainieren und jetzt aber nicht dann zu sagen, ja, mehr ist mehr, weil dann kommen nachher wieder die Magenprobleme, ihr steht irgendwo auf der Strecke und müsst aus Dixie oder macht den Blumenfeld und müsst bei 3:30 kotzen, aus voller Fahrt oder vollem Lauf. Das wollt ihr ja alle nicht. Und deswegen finde ich dieses Thema, das ist ein super relevantes Thema für unseren Sport, weil es einfach die Leistung extrem nach oben boosten kann, wenn man es richtig macht und richtig umsetzt. Aber da ist nicht mehr gleich mehr, was dann so, man guckt ja immer gerne auf die Profis und was die machen, versucht das dann auch umzusetzen. Und dass das nicht immer der heilige Gral ist. Aber es ist, ja, ich bin gespannt, was wir in den nächsten Jahren sehen werden. Ob jetzt dann auch von den Profis immer mehr auf 160, 180 gehen. Oder ob das halt vielleicht nur ein ganz paar Ausnahmemagen können und das wirklich auch umsetzen können. Wie das also da
ich
weitergeht.
Ich glaube, was viel wichtiger ist in dem Bereich, ist tatsächlich einfach auch nochmal die Bewusstmachung, gar nicht auf diese Obergrenze, die dann im Wettkampf gemacht wird, sondern, und das kann man tatsächlich an dieser Stelle nicht oft genug betonen, tatsächlich die Versorgung im Training. Weil du hast es eben gesagt, als ich gesagt habe, du fährst dann auch deine 3 Stunden Gravel nur mit einer Flasche Wasser und nimmst ein Gel mit zur Sicherheit, wo du gesagt hast, nee, auf gar keinen Fall, weil ich halt weiß, was die Hitze zieht. Ich habe die Diskussion jetzt auch gerade wieder mit Basti gehabt, weil ich bin tatsächlich da auch noch ein bisschen dieser Oldschool-Typ. Ich hatte jetzt auch nicht zu Hause und ich bin dann wirklich bei diesem Winterride, bin ich halt einfach, ich hatte eine Flasche klassischer Apfelsaft mit halb Wasser reingefüllt und habe 2 Gels mitgenommen und habe nur ein Gel gegessen. So, und dann bist du in dieser Stimmung, dann macht dir das Spaß und dann bin ich tatsächlich irgendwie 190 Watt NP, glaube ich, gefahren, weil ich auch einfach Bock hatte, ein bisschen zu gasen und bin dann am nächsten Tag tatsächlich wieder gefahren. Da dann nämlich mit Basti und Pia und Anni und war furchtbar im Arsch. Und dachte
komisch.
So, Alter, wie kann das ruhig sein? Weil ich mich nämlich am Tag und abends war ja 2. Weihnachtstag, haben wir einfach auch richtig nett gegessen. Also es war auch wirklich ein richtig schöner Tag. Einfach so dieses 2,5 Stunden Zeitfenster genutzt. Dann richtig nett mit der Family gegessen. Und ich war trotzdem absolut im Sack, weil ich halt einfach während des Trainings keine Kohlenhydrate zugeführt habe oder viel zu wenig Kohlenhydrate zugeführt habe. Und da habe ich mich dann mit Basti drüber unterhalten und er so, ey, das ist so krass, der Unterschied. Ich bin jetzt wieder mit meinen, ich glaube, er hat irgendwie 80 Gramm pro Stunde zugeführt. Und das mache ich jetzt die ganzen letzten Wochen wieder. Und ich merke halt einfach, dass ich halt einfach nicht platt werde. Und es geht ja nicht nur um dieses Plattsein, sondern es geht auch darum, wir haben es besprochen, viele sind gerade krank. Das Training, viele sind sehr ambitioniert, machen jetzt wieder intensive Einheiten, machen wieder Long Runs, sind halt einfach wieder in so einer Trainingsroutine drin, neben dem Stress der Weihnachtsvorbereitung, des Jahresabschlusses, was auch immer. Und wenn man dann halt einfach während des Trainings zu wenig zuführt, dann ist halt einfach das Immunsystem angegriffen und dann wird man halt schneller krank, als wenn man halt die ganze Zeit während des Trainings fuelt. Und das heißt nicht, dass man auch im Training jetzt schon train the gut seine 120 bis 140 Gramm
180.
pro Stunde zuführt. Das ist dann ja ein Kaspar Dornis. Und das muss man auch dazu sagen, die Jungs, die sind halt gesponsert, das heißt, die kriegen die Produkte, die kriegen zum Großteil auch noch Kohle dafür, dass sie die Produkte benutzen. Aber das heißt, dass sie auch tatsächlich jede Trainingseinheit nicht nur versuchen, auf 150, 160, 180 Gramm pro Stunde zu kommen, sondern genau mit den Produkten, die sie dann im Wettkampf auch verpflegen. Und das haben wir auch oft gesagt, wenn ihr das macht und wenn ihr halt einfach guckt, okay, ich gucke jetzt mal, dass ich die Produkte, die ich im Wettkampf auch benutzen will, das kostet halt richtig, richtig, richtig Kohle. Und das muss ja auch nicht sein. Das muss man sicherlich in den entscheidenden Einheiten machen, in den letzten 5, 6, 7 Wochen vor dem Saisonhöhepunkt. Da guckt man dann, dass man wirklich die 100 oder 80 oder 120 Gramm pro Stunde zuführt mit den Produkten, die man dann auch im Wettkampf benutzen will. Aber das macht man dann bei der Key Session, das macht man dann bei den spezifischen Radausfahrten mit dem Brick Run. Das muss man nicht bei jeder Trainingseinheit machen. Das haben wir auch schon oft genug gesprochen. Ob ihr dann Snickers esst oder ob ihr Weingummi esst oder ob ihr dann Apfelschorle, es ist natürlich viel zu wenig. Aber letztendlich geht es darum, dass ihr halt Kohlenhydrate zuführt. Und das ist das Entscheidende und das müsst ihr machen. Nicht nur, um halt einfach an dem Tag zu performen, sondern um danach halt keinen Open-Window-Effekt zu haben, um krank zu werden. Oder um halt dann einfach am nächsten Tag zu trainieren oder viele, die zweimal am Tag trainieren, um halt einfach am nächsten, also die zweite Einheit am Tag schon entsprechend zu absolvieren. Und das ist letztendlich das Entscheidende. Es ist jetzt auch kein neuer Schuh mehr. Der neue Schuh ist, man nimmt 120, 160 oder 180 Gramm, was aber für 99% irrelevant ist, weil sie das gar nicht müssen. Wenn ihr es schafft, pro Stunde 100 Gramm zuzuführen, dann seid ihr absolut auf der sicheren Seite. So, und das, auch das muss man trainieren. Auch das ist nicht einfach so gemacht. Auch da muss man das Produkt finden, womit man diese 100 Gramm pro Stunde zuführen kann. Da muss der Salzgehalt entsprechend passen, damit das auch aufgenommen werden kann überhaupt. Also da, darauf muss man sich konzentrieren. Es ist aber, kein Amateurathlet muss so viel Kohlenhydrate pro Stunde zuführen. Das ist einfach Schwachsinn. Das ist einfach kontraproduktiv und muss nicht gemacht werden. Ihr müsst euch darauf konzentrieren, während der Trainingseinheiten zu fuelen. Wenn ich ruhige Einheiten habe, achte ich trotzdem darauf, dass ich meine 40 bis 60 Gramm Kohlenhydrate zuführe. Wenn es ein ganz ein bisschen schneller wird, dann gucke ich, dass ich auf meine 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate komme. Und wenn ich jetzt jemand bin, der sehr viel Watt produziert, dann kann ich halt auch sagen, okay, ich fahre meine 100 Gramm. Aber mehr braucht man definitiv nicht zu machen. Und das macht man dann auch in den Einheiten, wo entsprechend am Ende dann, keine Ahnung, 190, 200 Watt Normalized Power draufstehen. Und das ist ja einfach, das immer zu haben, ist jetzt auch Schwachsinn im Winter. Also das macht gar keinen Sinn. Aber wenn ich meine ruhigen Einheiten mache, dann ist es trotzdem wichtig, dass ich meine 40 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuführe, damit ich eben nicht mein Immunsystem schwäche, damit ich die nächsten Trainingseinheiten entsprechend absolvieren kann oder viel wichtiger, damit ich einfach nur gesund bleibe. Denn wenn ich gesund bleibe, dann habe ich nicht diese Trainingsausfälle. Schließt sich der Kreis zum Anfang des Podcasts, dann habe ich nicht, wenn ich einen Silvesterlauf mache, 3-4 Tage lang Muskelkater.
Ich habe mich gut gefühlt.
Konstant
ich habe nur nicht trainiert.
Und das ist eigentlich ja auch wieder ein total spannender Punkt, Nicky Boy, weil das halt wieder so, die Triathleten, wir neigen halt sehr häufig dann dazu, diese Marginal Gains mehr zu bewerten als das Training. Und das alles Entscheidende ist das Training, wenn ihr halt einfach...
Wenn du brutal fit bist, kannst du auch ein bisschen underfuelen und kommst trotzdem gut durch. So, das ist halt einfach so. Ich meine, früher, wo du Ironmans gemacht hast, du hast jeden Ironman maximal underfueled. Also da, keine Ahnung, was hast du genommen? 2 Gels die Stunde oder so.
Naja, das, da habe ich mich witzigerweise auch jetzt hier gerade unterhalten, dass ja tatsächlich wir noch groß geworden sind mit der, das, da war ich ja ganz überrascht, ich glaube mit Robert Gorgos haben wir uns darüber unterhalten, dass er diese Regel nicht kannte. Damals war ja in der Sportwissenschaft immer noch pro Kilogramm Körpergewicht kannst du 1 Gramm Kohlenhydrate zuführen. Das war so die goldene Regel, die ich, mit der ich groß geworden bin. Das heißt, ich war damals tatsächlich bei den Rennen meistens so 62, 63 Kilo.
63 das Gramm war, Carbs,
das 2 Gels, nee, nee, das ich. Das war tatsächlich davor, also das war dann, da kam dann natürlich schon mehr Know-how dazu, aber das war wirklich so diese 2 Gels, wenn du die pro Stunde dir reingedrückt hast und wir haben das halt so gemacht, du hast dann halt gerechnet, okay, 4,5 Stunden, wenn es eine schwere Radstrecke war, 5 Stunden Rad, dann nimmst du halt deine 9 Gels, 10 Gels nimmst du rein, drückst du in die Flasche rein und dann bist du optimal gefuelt. Und das haben aber auch echt, das war schon Borderline, ne? Also das war das, was jetzt die 180 Gramm sind. Also wenn du das gemacht hast, ich habe es euch mal
und
erzählt.
Und vor allem, ich habe gerade mal geguckt, nur kurz, dass wir das zusammenfassen, sauber hinkriegen, weil das ist ja echt spannend. Ich habe gerade mal geguckt, einfach mal als Ding jetzt genommen, so die typischen Gels, die es damals gab, waren ja diese Powerbar-Dinger. Und die hatten halt, damals 25 Gramm Carbs. Ja, 25 Gramm Carbs. Und wenn du davon 2 pro Stunde genommen hast, sind das nur 50 Gramm Carbs die Stunde. Gramm,
genau. Und dann hast du ja aber immer noch ein bisschen ISO getrunken.
Und ein bisschen Cola beim Laufen.
Da war ja auch noch mal ein bisschen was drin.
Ja gut, aber dann bist du ja maximal auf 60, 65 Gramm Carbs die Stunde gekommen.
Genau, genau. Michael Rehlert ist in Las Vegas Weltmeister geworden mit einem Gel.
Auf 73, das muss man jetzt 73, sagen, nicht Ironman.
73 Weltmeister. Oder Thomas hat Hawaii gewonnen mit Cola und Bananen. Einer Banane, glaube ich. Ansonsten hat er nur Cola. Also das ist so, und dann ist natürlich, also auch da nochmal und diese Relation zu setzen, weil halt alle sagen, wie kannst du das schaffen, dass du jetzt solche Zeiten fährst und solche Zeiten läufst. Das hängt natürlich alles mit diesen Puzzlesteinen zusammen. Aber das ist halt in der absoluten Weltspitze relevant. Und was halt alle immer vergessen ist, dass die Jungs halt einfach jahrelang, über 10, 20 Jahre pro Jahr 1000 bis 1500 Stunden trainieren. So, und das macht es aus. Das macht nicht aus, dass er 20 Gramm mehr Kohlenhydrate zuführen kann als Athlet Y, sondern weil er halt einfach die 20 Jahre vorher gesund geblieben ist und mehr trainiert hat oder vielleicht auch minimal mehr Talent hat oder vom Kopf her halt anders davor ist. Aber für die Amateure,
Alter,
für die Hobbysportler ist es das Wichtigste, ist es zu trainieren. Das ist das Allerwichtigste. Und dann noch ganz kurz, und wenn ihr trainiert und 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuführt, werdet ihr jeden schlagen, der nicht trainiert, der aber 180 Kilometer zuführt, weil der einfach gar nicht trainiert hat. Also das ist so, natürlich müsst ihr die Kohlenhydrate zuführen, um trainieren zu können, um das Training abrufen zu können. Aber das alles Entscheidende ist es, ihr müsst einfach trainieren, ihr müsst die Basics richtig machen, ihr müsst in den richtigen Trainingsbereichen bleiben, eher ein klein bisschen zu locker zu trainieren, als ein klein bisschen zu hart. Die intensiven Einheiten sehr, sehr gezielt einsetzen, die langen Einheiten gerade beim Laufen vorsichtig vorbereiten, nicht irgendwelche Sprünge machen, diese Woche lauft ihr 60 Minuten, die nächste Woche lauft ihr 90 Minuten, dann fliegt ihr auseinander. Versucht einfach große Ausfälle zu vermeiden. Dafür ist es wahnsinnig wichtig, Kohlenhydrate zuzuführen, aber diese Feinheiten, auf welchen Carbon-Schuh ihr lauft, ob ihr Marke X lauft, ob ihr Marke Y lauft, Carbon-Schuh an sich, die sind mittlerweile nahezu alle Waffen gleich, da müsst ihr gucken, welcher Schuh passt mir gut, aber so dieses Detailverliebte, das ist total cool. Das
ist schon auch wichtig, weil sonst gehst du rückwärts. Wir hatten das im Marathon in Berlin.
Ist wichtig, ja, Heat Prep. Deswegen wusste ich ja auch genau, wie viel Prozent das, was Aline gefragt hat, wie viel Prozent man verliert. Das war einfach nur eine Hochrechnung, was ich halt langsamer gelaufen. Also bei mir, es war eigentlich nur die Hitze. Ich war schlecht Hitze angepasst.
Ja, nein, gut. Aber das du, ist wirklich, wo ich eben darauf hinaus wollte, bevor ich es vergesse, weil das so gut gepasst hat zu dem, genau. Dann kannst du weitermachen, mit dem Trainingsstunden im Consistency. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Strati hatte bei diesem Strava Recap einen Screenshot gepostet. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Dass er sein Streak, dieser Streak Trainingswochen. Jedes Mal, wenn du eine Trainingswoche hast, ist so eine Flamme gekommen. Und sein längster Streak sind jetzt 342 Wochen. Also seit 342 Wochen hat er nie eine Woche gehabt, wo er nicht trainiert hat.
Ja.
Das ist halt das, wo ich habe gesagt, du bist seit 342 Wochen nicht mal eine Woche krank gewesen irgendwann. Nö, hat er gesagt.
Ja.
Und dann kommt so eine Leistung raus. Das musst du, aber ja, das ist, das verbildlicht das nochmal sogar. Weil ich das gesehen habe, bin ich vom Glauben abgefallen. Da habe ich erstmal direkt bei mir geguckt. Mein längster Streak sind, keine Ahnung, 52 Wochen oder so. So, das ist ja schon ein Jahr,
was ja auch schon total beeindruckend
ist. Ey, total.
Dass du einfach ein Jahr durchtrainiert hast.
Total.
Und das ist schon, und das ist auch, also auch die Relation. Ich meine, das ist das, was wir oft genug sagen. Aber wenn halt viele einfach sagen, ja, ich mache den Sport nur so nebenbei, trainiere aber 8 bis 10 Stunden pro Woche. Bei 10 Stunden Training macht ihr halt 5-mal pro Woche 2 Stunden Sport. So, das ist absolut crazy und absoluter Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade jetzt halt, was halt auch so die neuen Neujahrsvorsätze, kann man ja eh streiten, macht das Sinn oder nicht, die kann man sich ja immer, jeden Tag kann man sich ein neues Jahr vornehmen, aber
Das mache ich so. Immer wenn ich jetzt fehle, fängt einfach ein neues Jahr an.
Willst du wissen, Genie,
Alter. Ich werde meine Vorsätze auf jeden Fall jetzt erreichen. Genie.
Nein, aber das ist ja wirklich so. Also das alles Entscheidende ist wirklich die Konstanz und sich halt auch einfach echt mal freimachen von diesen Vergleichen mit den Profis oder mit irgendwelchen anderen, die halt
auf Social Media
posten, dass du nur dann ein echter Radfahrer bist, wenn du 10.000 Mal so bist, so eingestiegen.
Ja, ich weiß, aber so ist es.
Wo du so denkst, jeder fährt ja 10.000 Kilometer. Nein, es fährt nicht jeder 10.000 Kilometer pro Jahr. Und man kann auch mit 4.000, 5.000 Kilometern im Jahr einen richtig, richtig guten Wettkampf machen. Oder das habe ich dir doch gesagt, als ich damals nochmal, was heißt damals jetzt, vor 5 Jahren oder 6 Jahren nochmal die 1.14 gelaufen bin, im Halbmarathon, da hatte ich tatsächlich von Januar bis zum Halbmarathon, das war im Rahmen des Hamburg-Marathons Ende April, hatte ich einen Wochendurchschnitt von 32 Kilometern pro Woche. So, aber ich bin halt einfach die 30 Jahre davor oder weiß ich nicht wie viele Jahre, 10 Jahre lang bin ich halt 80 bis 100 pro Woche gelaufen oder 60 bis 80 pro Woche gelaufen. Das kommt in dieser Statistik, taucht das dann natürlich nicht auf. Aber ich kann halt sagen, guck mal, du kannst von Januar
bis April... Ja, also muss ich doch 10.000 Kilometer Radfahren.
Also 10.000 war bei mir damals echt immer so diese magische Grenze. Das war natürlich, klar, vor Smart Trainer und vor Zwift und sowas alles.
Zwift, okay, wenn du dann da Tempo Fugit mit 100 Watt 40 km/h die ganze Zeit in der Pace-Gruppe fährst, so kommen die auf die Kilometer. Jetzt haben wir es, Nils. Wir decken das... Jetzt wird das in... Jungs, nächstes Jahr 20.000. Ich bin dabei. Nur auf Zwift.
Genau, aber Zwift ist ja kein echtes Radfahren. Es zählt nur drauf. So, komm, Deckel
drauf. Nochmal Rage Bait am Ende, das ist gut, schöne. Das lassen wir so stehen. Beenden wir den Podcast. Guten Start ins Jahr.
Genau. Und da wird auch nur und das, merkt, wird auch nur das euch, rausgenommen.
Rolle fahren ist kein Fahrradfahren.
Das ja, kann ich ja wieder Cavendish, kann ich ja wieder Cavendish zitieren. Spinning ist Radfahren für Friseure. Das habe ich nicht gesagt, das hat Mark Cavendish gesagt. Und der ist Ritter, Sir Mark Cavendish. Wenn der das sagt, dann darf man das. Das ist nur ein Zitat.
Wir müssen mal so recherchieren. Die geilsten Zitate von so Sportprofis und dann kommen die, hauen wir diese alle nacheinander rein in den Podcast und lachen uns einfach nur drüber schlapp. Das wäre eine gute Episode, glaube ich.
Und dann kriegen wir wieder ein Biss nach dem
ist
anderen,
egal, keiner das schneidet,
dass es Zitate sind.
Genau, das ist ja.
So, also ein frohes, neues, vor allem gesundes Jahr 2026. Wir haben letzte Woche schon festgestellt, 2026 wird schnell.
Ja, unbedingt.
Denn Nicky Boy, ja, dir noch ein schönes Wochenende. Und allen anderen, wahrscheinlich viele von euch werden jetzt zwischen den Tagen frei gehabt haben. Dann Montag, der harte Aufprall. Genießt das Wochenende nochmal. Aber ist ja auch cool, wenn wieder so eine Routine einherrscht.
Bist du dann auch Routine wieder zurück? Gibt's. Ist bei dir auch wieder harter Aufprall?
Ja, klar. Ja, ja, ja. Logisch. Na klar, Schule.
Ah ja.
Natürlich. Also, oh Gott, am härtesten wird der Aufprall, da graut mir jetzt schon davor Wecker. Weil hier ist tatsächlich Sonnenaufgang, ist hier 9.20 Uhr.
Also ist dann Wecker 9.10 Uhr.
Ja, habe ich ja gesagt. Also ich habe versucht, den Podcast, die Aufnahme noch nach einer halben Stunde nach hinten zu schieben. Und trotzdem war die erste Dreiviertelstunde in der absoluten Dunkelheit.
Stark. Dann genießt
schönes Wochenende euch.
Genießt das Wochenende und bis nächste Woche.
Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.